Tobi, wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Müde wie immer. Super. Wir haben eine Premiere heute zu feiern. Und zwar haben wir die ersten Gästinnen, sagt man heutzutage, ne? Ja. Die ersten Gästinnen in Sigis Bar.
Das ist richtig.
Ja. Conny und Andrea sind hier.
Willkommen. Hi, zu uns.
Willkommen zu uns, genau.
Willkommen in Sigis
Bar. Wie geht's euch? Auch müde oder geht's?
Sollen wir ehrlich sein?
Klar, natürlich. Ihr müsst ehrlich sein.
Ein bisschen müde.
Ein bisschen müde, sehr gut. Aber ist nicht schlimm, Tobi ist immer müde.
Ja, das ist gut.
Eigentlich bei der einzigen Folge, bei der er nicht müde war, war, als wir einen Fitnesstrainer hier hatten.
Ja, weil der so motivierend war.
Ja.
Der hat so Feuer gehabt. Ich hatte auch ein bisschen Angst, müde zu sein, muss ich sagen, weil der lässt das auch nicht zu.
Also Angst vor der Motivationsansprache dann, die du von ihm bekommst. Um das kurz den Zuhörern zu erklären, wir haben euch eingeladen, weil ihr einen Film gemacht habt. Der Film heißt Tockert. Das Leben schlägt zurück ist der Untertitel, richtig?
Genau.
Ja. Darüber sprechen wir gleich. Ich würde aber gerne am Anfang ein bisschen, dass ihr euch einfach mal so ein bisschen kurz vorstellt, was ihr denn sonst so im wahren Leben macht, außer in Sigis Bar zu sitzen, beziehungsweise einen Film zu machen oder gemacht zu haben.
Fang du doch an.
Soll ich anfangen?
Ja.
Was ich sonst noch mache? Also eigentlich würde ich gerne noch einen Film machen, hab aber leider gerade einfach gar keine Zeit. Ja, weil ich mache so den typischen Spagat zwischen Job und Kind. Das mache ich sonst noch so.
Das heißt, weil du sagst, du würdest gerne noch einen Film machen?
Ja.
Das ist dann sozusagen nicht dein Beruf?
Also es ist nicht unser Beruf. Es ist nicht unser beider Beruf, sagen wir es so. Also so ein Dokumentarfilm ist auch immer ein großer Teil Liebhaberprojekt, also reich wird man davon nicht, ne?
Okay.
No.
Nee, also reich wird man auf gar keinen Fall. Also wir haben beide zusammen studiert und haben uns kennengelernt und haben schon relativ früh so das erste filmische Porträt zusammen gemacht und dann haben wir an meinem Abschlussfilm zusammengearbeitet und dann kam Tockert und wir haben halt einfach festgestellt, dass wir wahnsinnig gut zusammenarbeiten können. Also wir sprechen so filmisch gesehen, glaube ich, exakt die gleiche Sprache. Wir lieben Menschen, wir lieben Geschichten von Menschen und da hinter die Fassaden zu gucken und so. Aber unser Alltag sieht halt leider anders aus, weil es sich nicht rentiert. Ja, es ist einfach nicht, was man seinen täglich Brot verdienen kann. Und dann haben wir halt angefangen, zusammen kommerzielle Filme, sage ich jetzt mal, zu machen, so Werbefilme und Imagefilme und keine Ahnung was. Und dann sind wir halt beide Mutis geworden. Erst ich, dann sie, dann ich und so weiter. Und dann, aber wir bestreiten unser Geld immer noch so im weitesten Sinne schon mit der Filmszene. Also wir sind schon in der Filmszene drin und Conny macht viel, was so Drohnensachen angeht. Und ich mache auch immer noch Filmsachen, aber halt nicht Dokumentarfilm. Und da brennt unser Herz schon für und eigentlich würden wir es gerne machen und haben auch immer wieder tolle Ideen und so, aber
die Zeit fehlt.
Die Zeit
gerade, das kann sich ja auch wieder ändern. Irgendwann.
Ja.
Ich bin die Kinder in 10 Jahren.
Aber weil ihr gesagt habt, dass es sich nicht rentiert im Sinne von, dass man davon leben könnte.
Ja.
Das heißt, also man kann wirklich, also es geht jetzt nicht um den einen Film, den ihr gemacht habt, sondern prinzipiell glaubt ihr, dass man davon nicht leben könnte, wenn man das.
Also schwierig. Ich glaube, wenn du von Anfang an diesen Weg eingeschlagen hast und deine Projekte immer sehr gut gefördert sind, dann kannst du irgendwie auch davon leben. So.
Mhm.
Aber gerade bei so freien Projekten, die du immer wieder neu finanzieren musst, eine Finanzierung stemmen musst, kommt ja jetzt auch nicht regelmäßig irgendwie Geld rein, von dem du so deinen Alltag bestreiten könntest. Also
es ist alleine wahnsinnig mühselig, diese Förderung überhaupt zu beantragen. Dann, bis du dann die Förderung bekommst, dann kriegst du irgendwie Kleckergeld dann, und so. Ne? Also das kannst du nur nebenbei machen. Außer du hast jetzt, was weiß ich, für einen Namen. Aber ich glaube, selbst die erfolgreichsten Dokumentarfilmer machen noch andere Projekte nebenbei. Ja.
Also die machen
irgendwelche Bücher raus oder
ja, dann machen Werbung am Ende
oder Werbefilme oder was weiß ich.
Oder sie arbeiten halt für einen Sender und sind immer im Rahmen von irgendwelchen Formaten finanziert oder vielleicht sogar auch relativ freien Sendeplätzen, aber
und das ist halt auch schwierig zu finanzieren, weil also zum Beispiel so ein Film wie Tockert, um das lukrativ zu gestalten, müsstest du wahnsinnig, also wenn du jetzt aus der Filmszene kommst, dann guckst du halt irgendwie und sagst, okay, du hast so und so viele Drehtage, das kostet das und das und dann muss das gemacht werden. Beim Dokumentarfilm, wo du Leute so begleitest, da kannst du doch nicht auf die Uhr gucken und sagen, jetzt ist halt der Drehtag zu Ende und wir gehen doch jetzt nicht in die Überstunde, das ist ja völlig Quatsch, so denkt man ja nicht.
Du begleitest halt das Leben von anderen Menschen und da passieren Sachen, die du logischerweise nicht vorhersehen kannst. Also wenn ich an uns denke, wie wir auf unsere erste Recherchereise in die Türkei aufgebrochen sind, um Protagonisten zu finden, da hatten wir die Vorstellung, dass wir den oder den oder den treffen und dann haben wir ganz andere getroffen. Also du kannst es halt einfach, du kannst
nicht es nicht kalkulieren. Ja. Und du kannst ja dann nicht sagen, so wir haben jetzt einen Drehtag von bis und wir machen nur 3 Drehtage und dann hast du das Material XY und daraus kannst du einen Film machen. Das kannst du beim Spielfilm machen, weil du es halt planen kannst. Aber beim Dokumentarfilm, dann springt der eine Protagonist ab, weil er halt keinen Bock mehr hat. Dann findest du einen nächsten Protagonisten. Du musst die Leute erstmal kennenlernen. Du musst dann erstmal gucken, was entwickelt sich da für eine Geschichte. Und so, und das ist ja auch der Reiz, du willst es ja nicht geskriptet da irgendwie vorgeplant haben, sondern du willst ja die Geschichte, die dir entgegenkommt. Und auch beim Schnitt dauert und das ewig.
Das kann dir keiner bezahlen. Deswegen, es gab ja neulich diese interessante Diskussion über Laufmobil, über diesen Dokumentarfilm, der halt eigentlich, wo sich dann rausgestellt hat, der ist eigentlich geskriptet oder fake oder weil nachgestellt.
Weil da Schauspieler genutzt worden sind.
Genau.
Voll krass, ja. Und also für uns, die sich halt einen Arsch aufreißen, um halt nichts irgendwie zu stellen und so, da guckst du dir das an und denkst, ja okay, so kann man es natürlich auch machen. Ja. Und ich meine, der hat Preise eingesammelt und sie hat halt das so hingestellt, als ob das total authentisch und so ist, ne? Und dann stellt sich halt raus, dass das gestellte Schauspieler waren. Also
wie heißt der Film nochmal, der gefaked war?
Laufmobil heißt der.
Laufmobil. Ja.
Also da war eine Riesendiskussion in den Medien darüber.
Vielleicht würden sich ja jemand angucken und um's zu prüfen. Ich finde sowas manchmal wichtig. Wenn man so Dinge erfährt.
Ja, kann man auf jeden Fall, also es ging auf jeden Fall krass durch die Presse jetzt. Und es war auch super, also gab es dann auch irgendwie so die Frage, darf man das und so? Und das ist für uns natürlich total spannend. Ja. Ne? Was darf man als Dokumentarfilmer? Wie geht man damit um? Und man darf alles im Dokumentarfilm, man muss nur halt ehrlich damit umgehen. Ja. Also man kann von mir aus gerne auch, es gibt ja auch Sachen, die nachgestellt werden, ist ja auch völlig legitim, aber da muss man halt damit öffentlich offen umgehen
oder
und nicht sagen.
Oder du initiierst ja bestimmte Situationen, du initiierst ja Treffen zwischen Protagonist A und Protagonist B.
Also das haben wir natürlich auch gemacht. Ne? Also wir haben natürlich schon, also alleine, dass wir in die Türkei gefahren sind, ist natürlich eine Inszenierung, also ne, weil wir sind ja nicht in der Türkei. Also aber so, das ist ja immer diese Frage, wo fängt
die Begegnung
halt
hätte vielleicht alleine nicht stattgefunden.
Genau. Euch, aber, so, und wir haben zum Beispiel ja auch einen Protagonisten mit in die Türkei genommen und dann haben die sich getroffen und so. Ja. Also das ist ja so eine grundsätzliche Frage, was jetzt
genau, aber es erreicht halt die Grenze, wenn du halt mit Schauspielern arbeitest und das nicht kennzeichnest, da finde ich, ist halt so eine Grenze überschritten.
Also meiner Meinung nach ist es halt Betrug.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau. Ne? Also, aber ich finde es auch, ihr habt praktisch so eine Idee, was das für einen Ablauf geben soll in dem Film. Oder in der Dokumentation oder sagt ihr, Drehbuch ist Quatsch, geht nicht, weil Protagonisten abhängt, aber eine Idee oder so ein, was heißt nicht,
Plot, aber so eine Art Treatment oder so eine Art, also es gibt so ein bisschen die Realität der Planung,
eine Hypothese, die man aufstellt.
Die Realität des Drehs und dann gibt es die Realität des Schnitts, und es gibt am Anfang, gerade wenn du Finanzierung irgendwie versuchst zu bekommen, musst du ja eine Idee abgeben und du musst eigentlich auch schon relativ genau beschreiben, was für einen Film du drehen wirst und wie der aussehen wird und so, obwohl du es halt selber noch gar nicht weißt, ob das alles
aber
klappt.
Es ist eine Hypothese, du gehst halt da ran und sagst,
Frage ran zum Beispiel,
du sagst halt so, okay, also ich meine, du recherchierst ja schon und wir wussten, also ich meine, es ist ja offensichtlich, es gab solche dieses Phänomen der Bandenbildung in den Anfang der 90er Jahre, das ist ja jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben, das so, und wir wussten, okay, wir haben da auf jeden Fall einen Zugang zu. Und dann, klar, man wünscht sich dann gewisse Sachen, dass die sich auch irgendwie treffen und dass die von ihrer Vergangenheit natürlich erzählen. Aber wir haben von Anfang an auch, also das zum Beispiel ist schon unsere Herangehensweise gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur einen Vergangenheitsfilm machen, dass die ganze Zeit nur irgendwie über die Vergangenheit geredet sind, sondern unsere Herangehensweise, und das war von Anfang an klar, wir wollen, dass hier und jetzt, was ist aus diesem Menschen geworden?
Genau, und
20 Jahre später.
Genau.
Und
wie beeinflusst die Vergangenheit sie halt noch heute? Genau. Das war halt die Idee. Was haben die halt für Spuren mitgenommen oder wie denken sie jetzt über damals und wie beeinflusst es einfach ihre ganze Identität und ihr Leben? Darum ging es uns.
Ja. Genau.
Vielleicht machen wir nochmal einen Schritt zurück, um dann wirklich auf den Film zu kommen.
Ja.
Weil du hattest gesagt, und dann kam Tockert. Was bedeutet das? Und dann kam, du hast gesagt, du hast deinen Abschlussfilm gemacht und dann kam Tockert. Was heißt das? Wie ist?
Ach so, wir wollten eigentlich was anderes machen und dann kam Tockert.
Ja, tatsächlich. Also die Conny und ich, wir waren schon ganz viel an ganz vielen Stoffen dran. Wir waren zum Beispiel in Syrien, bevor der Krieg losging, und hatten die Idee, ein Flüchtlingskind aus dem Irak, das... Also viele Iraker sind nach Damaskus geflohen und UNHCR nimmt die dort auf und dann werden die in die Welt sozusagen vermittelt. Und das war so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir eigentlich ein Flüchtlingskind über Syrien nach Deutschland begleiten und gucken, so wie das ist. Und dann ist ungelogen.
Also man muss dazu sagen, das wäre für ein Format in Dreisat gewesen. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Das Format, das hieß damals Fremde Kinder. Und da ging es immer darum, dass ein Kind oder ein Jugendlicher vor einer bestimmten Herausforderung steht im Leben und die wurde halt begleitet. Und es war ein sehr freies Format. Also von der Bildsprache her also konnte man sich da total austoben. Das war nicht irgendwie vordefiniert, wie bestimmte Einstellungen zu sein haben und so. Es waren ganz unterschiedliche freie Autorenfilme und das hat uns halt total gut gefallen. Ja. Und wir haben gedacht, das ist echt ein super Thema und das Format lässt uns halt total viele Freiheiten und das würden wir total gern machen.
Und dann war da, und dann gab es das schon. Also ungelogen, wir sind zurückgekommen und dann...
Es gab halt genau diese Story,
genau diese
Flüchtlingskind in Damaskus, was aus dem Irak kommt, wird dann von der UNHCR nach Österreich weiter vermittelt. Und es hat halt ein österreichischer Filmemacher genau für dieses Format schon genau diese Geschichte.
Also wir hatten den richtigen Riecher, wir waren wirklich nur ein halbes Jahr zu spät oder was. Ja. Und dann waren wir halt total frustriert und dann saßen wir tatsächlich mit jemandem zusammen und dann kam so diese Idee so, ja, wie war das denn damals? Und so ein bisschen, wie es, glaube ich, allen in unserer, wir sind eine Generation.
Ja.
Also ich bin jetzt 79 geboren, also ein bisschen, ja, so wie du.
Ich.
Also deswegen, und wenn du, also ich,
es geht keinem was an.
Also, ne, Conny in in Offenbach groß geworden, ich in Sachsenhausen groß geworden. Ich glaube, jeder aus unserer Generation kennt diese Thematik.
Ja, so, ne? Er ist in Rödelheim groß geworden, ich bin in Braunheim, Nordweststadt, Bockenheim so groß geworden. Ne?
Genau, also jeder kennt diese Geschichten, jedem ist es entweder direkt passiert, also ne, dass irgendwie jemand irgendwie ohne Schuhe nach Hause gekommen ist oder die Jacke weggenommen wurde oder in der Prügelei mittendrin war oder und. Jeder kennt diese Geschichten und dann war so ein bisschen so, ja krass, und dann und dann war genau diese Frage so, ja, was ist denn aus diesen Leuten geworden?
Also wer
so,
war, ne? Das eigentlich?
Wer war das eigentlich? Also die sozusagen für uns diese Angstgestalten waren von damals, ist so ein bisschen so, krass, jetzt sind wir ja alle auch älter geworden. Was ist aus denen geworden? Und das waren die Initialzündungen im Grunde genommen. Und das hat uns total beschäftigt. Und dann hatten wir halt total Glück, dass wir halt da den Zugang dann gefunden haben. Und haben halt einfach... Und das Krasse tatsächlich war, dass tatsächlich das erste Interview, das wir geführt haben, ist unser, ich würde mal sagen, Höhepunkt im Film. Also das ist das erste Interview. Wir sind da wirklich so mit Kamera und ohne irgendwie was zu wissen und einfach so, komm, wir machen noch einfach mal.
Mit Equipment von der Uni, mit so total allem. Ja,
weil wir einfach gesagt haben, das nennt man Materialsicherung. Man sagt halt einfach so, ja, komm, gleich auch das erste Interview gleich mit aufzeichnen, weil dann halt nicht irgendwie so Material verpulvert wird, ne? Ja. Dass du halt so Vorgespräche machst und dann erzählt der irgendwie was und denkst, ja, fuck, warum habe ich das nicht aufgenommen? Ja,
das kennen
so.
Wir auch.
Genau, und deswegen ist so ein bisschen so egal, einfach draufhalten. So, ja. Ja? Und dann haben wir einfach draufgehalten.
Wir haben auch nicht schön ausgeleuchtet, gar nichts. Wir haben einfach so der saß noch nicht mal richtig gut im Licht oder so. Wir haben einfach so eine Kamera drauf an.
Einfach Hauptsache Kamera drauf, Hauptsache irgendwie halbwegs den Ton. Sowieso unser Thema, aber egal. Und da ist uns einfach die Kinnlade runtergedroppt. Ja? Wir waren einfach nur so aller Welt. Und wir waren so froh, dass wir das aufgezeichnet haben, weil das ist sozusagen, glaube ich, das tiefste Interview, was wir da haben im Film. Also, und so ging es los.
Und da dachten wir, okay. Dann ging eigentlich die Reise erstmal los. Ne?
Dann ging die, und genau, dann haben wir gesagt, okay, das weiß ja auch jeder von uns, dass wahnsinnig viele abgeschoben worden sind und nicht mehr in Deutschland sind. Und dann dachten wir, okay, die Geschichte müssen wir auch mit reinnehmen. Mhm. Also so diese, dass man das mehrere Menschen, also wir haben jetzt natürlich nur zwei Protagonisten, aber wir haben alleine keine Ahnung, wie viele dort kennen.
Als wir in der Türkei waren, da haben dauernd irgendjemanden getroffen, der
aus Frankfurt war und so. Also das ist eine Realität, die ist, also für einen Frankfurter kannst du da hinreisen, kannst quasi ganz viele von damals treffen.
Ja, ich habe das selber mitbekommen vom Fußballverein. Einer, der wurde nachts, der hat dann einen Kumpel ihm noch 200 Mark oder Euro, ich weiß nicht mehr, was damals war, zugesteckt. Der war auch dann von heute auf morgen weg. Also natürlich gab es dann auch Gründe und so weiter, aber das ist das, warum uns der Film auch so, wie soll ich sagen, so mitnimmt, jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach, also vielleicht mal vorneweg, guckt euch den Film an, damit ihr das auch versteht, was wir hier reden. Der wird auch verlinkt. Aber es geht halt darum, ich habe mir jetzt gestern Abend nochmal angeguckt und es geht einfach damit los, dass der eine Protagonist in dem Dönerladen streicht, wo wir haben zusammen in Bockenheim in der WG gewohnt, wo wir immer unseren Döner geholt haben. So, das heißt, da war die Beziehung schon direkt da und man war direkt mit drinne, wo man gesagt hat, okay, das ist hier passiert und das ist eben, also für mich, sage ich als persönlich, nicht nur ein Film. So, das ist erstens ein Teil meiner Vergangenheit, was ich, also Steve ja auch, aber hautnah auch mitbekommen haben. Auch wie du so schon gesagt hast, diese ja praktisch diese Bedrohung oder das, was wir damals in dem Alter, was hat er erzählt, es ging Anfang der 90er los oder dann als die Verurteilung 97 oder sowas. Da waren wir 15, 16, 17, 18 so. Ne? Das war auch, also ich sag mal so, theoretisch auch, wir waren ja auch Zielgruppe von solchen, sag ich mal, Übergriffen. Und ich weiß auch ganz ehrlich, dass ich damals, also ich spreche jetzt für mich, aber gewisse Plätze gemieden habe, um gewisse Uhrzeiten sowieso.
Wir haben gewisse Markenklamotten gemieden.
Genau, ja, und das kommt auch dazu. Nicht, ja. So diese Sachen, das war immer dieses Chevy, Cosmos, das war damals schon so. Und das war alltäglich. Also ne, es war jetzt, wie soll ich sagen, das war schon wie so ein Schatten, der über einem lag, aber das gehörte irgendwie auch dazu. Also, ne, und das mit diesen, was wir ja auch mit dem Joscha, mit dem Podcast-Brudi besprochen haben, da sind wir ja darauf gekommen, dass es halt damals so war, wo man wirklich gemerkt hat, bei uns zum Beispiel beim Schulfest oder sowas, ne, da war da die Ecke da, der so, war jetzt vielleicht nicht, kann ich nicht beurteilen, aber nicht auf dem Level wie jetzt eure Protagonisten vielleicht, aber es ging ja auch noch weiter runter, wo ich sage mal in Anführungszeichen nur mit Abrippen oder Schlägerei oder wie auch immer war, ne? Aber das hätte mir schon gereicht. Dementsprechend war das immer so was, wo man drüber nachgedacht hat, wann man wo irgendwo hingeht. Wie gesagt, dann sind wir auch in Stadtteilen aufgewachsen, wo das definitiv sowieso an der Tagesordnung war, wo man auch gewisse Leute kannte, was kleine Geschichte von mir vielleicht, was mir hier und da auch geholfen hat, weil ich bin mal von der Bockenheimer Warte zur Leipziger runter, die Leipziger Straße runtergelaufen und zwar schon in der Dämmerung und dann kam so, ey, ich so direkt hier Herz am Hals geschlagen, ey, Und ich werde einfach wieder schneller. Hey Tobi, wo willst du denn hin? So, erstmal alles aus dem Gesicht gefallen. Dann kannte man ihn halt vom Fußballspielen und so weiter und so fort. Aber das war immer schon so, man hat schon immer geguckt, dass man da nicht irgendwo reinrutscht oder so. Aber wie gesagt, man kannte verschiedene Leute und dementsprechend, das war ja auch so und wie soll ich sagen, wenn man mit den Leuten zu tun hatte, war das auch immer alles in Ordnung soweit, ne? Also die sind ja auch, was heißt die, das ist ja Quatsch, das sind ja auch aus dem Bekanntenkreis und so weiter. Es sind, man fühlt sich wohl, es ist ganz normal, wie man miteinander umgeht. Nur wenn man dann aus einer falschen Ecke kommt, also, ne? Also jetzt in dem Fall, jetzt mal eure Protagonisten raus, das war vielleicht nochmal eine Nummer härter, aber so dieses Stadtteil-Ding, worüber ich jetzt gerade rede, war einfach so, du durftest halt nicht dann in den falschen Stadtteil oder mit dem oder dem. Wenn man nicht da so drin war, ging das noch, aber wenn man so Leute kannte, war man schon so ein bisschen auf der sicheren Seite. Das war wirklich für mich damals immer so ein Thema und übers Fußballspielen und so weiter bin ich da auch gut durchgekommen, aber dementsprechend bei euch im Film, die Plätze, die man gesehen hat, oder gerade was mich halt wirklich so, diese alten Aufnahmen von der Konsti oder sonst was, das ist mal selber langgelaufen. So. Und das ist so nah gewesen. Und dann kam dieses, was ich heute nicht mehr habe, so in dem Sinne, kam halt wirklich auch diese Gefühle wieder hoch, wo man gesagt hat, so, ja, hier Konsti damals war schon eine andere Nummer als heute vielleicht. Oder man ist dann ein bisschen später gelaufen und dann fuhr hier mal die Polizei oben aufs Plateau und dann war es, wie man das Licht anmacht und alle weg. So. Aber das waren schon so Sachen und dementsprechend ist mir der Film gestern auf jeden Fall sehr nahe gegangen und ja, wie gesagt, diese Thematik, ich find auch gut, um das wieder mal den Ball euch zuzuspielen, aber wie ihr da rangegangen seid, also dass es eben die Geschichte dieser drei Protagonisten ist, was aus denen geworden ist, dass sie halt auch erzählen, was sie getan haben und das ist ja echt auch hart zum Teil, dass man, also ich quatsche ich die ganze Zeit weiter, aber es ist, ich hatte so gemischte Gefühle bei dem Ganzen, muss ich dazu sagen. Also vielleicht rede ich nochmal, wie der bei mir angekommen ist, aber auf der einen Seite so diese Angst von früher, die man hat, und dann auf der anderen Seite sieht man, was aus ihnen geworden ist und wie sie damit umgehen. Und das Ganze ist vermenschlicht. Ne? Also es ist nicht so, dieses Angstgefühl bleibt, weil das ist ja Vergangenheit, ne? So. Aber dass man sieht, was daraus geworden ist und wie die Menschen jetzt praktisch damit leben müssen, was sie damals gemacht haben oder wie sie damals gelebt haben. Das ist halt schon, das zu sehen ist schon, ja, ich sag mal, schon ergreifend gewesen. Also ich kann das Gefühl schwer beschreiben.
Aber das war so ein bisschen auch der, ich würde sagen, so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen wollten. Und was uns wahnsinnig wichtig war, also, ne, und was man, wenn man den Film sieht, und das hatten wir vorhin beim Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ist, dass viele die Erwartungshaltung hatten, okay, wir machen da jetzt so einen Nostalgiefilm und alle erzählen, was es alles für krasse Banden gab und man so ein bisschen so ein Historienfilm über die Banden in Frankfurt. Und wir wussten, wir werden dem nicht gerecht und wir sind jetzt auch keine Sozialpädagogen, wir sind keine Ethnologen, wir sind keine Historiker und wir werden einfach dem, werden wir nie gerecht werden und wollen wir auch nicht. Das ist auch nicht unser Anspruch an Film, dass man halt so thematisch an so einen Film geht, sondern wir kommen halt über die Schiene, dass wir sagen, okay, der Mensch und einfach dem seine Realität darstellen und dem seine Geschichte.
Und es schwingt natürlich immer ein bisschen Nostalgie mit, ne? Also es ist immer beides, das haben wir auch bei unseren Protagonisten erlebt. Es ist einerseits so, also wenn die über die Vergangenheit reden, da kommen die schon immer auf so einen nostalgischen Trip, aber es hat eben auch diese krasse Downside, ja.
Genau, und das meinte ich mit Spannungsfeld, weil wir wollten, und da sind wir uns beide total einig, also wir würden niemals einen Film machen über jemanden, den wir nicht mögen. Und da bist du halt in so einem Konflikt so ein bisschen, weil wir können wirklich behaupten, dass wir alle drei total mögen. Und das wollten wir rüberbringen, also deswegen, also besonders natürlich bei einem der Protagonisten, also Kerem, ist es ja so, dass wir ihn wirklich sehr gern gewonnen haben und dann kommen ja wirklich harte Klopper um die Ecke, ne? Und das haben wir natürlich dramaturgisch auch so hingemacht, dass man ihn erstmal kennenlernt, so dass man sagt, man mag ihn.
Ja.
Und dann kommt halt sowas um die Ecke und du denkst dir halt, kann ich, darf ich diesen Menschen mögen, der so Sachen gemacht hat? Und dann muss ich mich jetzt irgendwie für ihn, also muss ich Mitleid haben, muss ich nicht, also, und das ist das, was, das ist so ein bisschen, was dieses Spannungsfeld, das wollten wir aufbauen und wollten auch nicht dem Zuschauer das vorgeben, wie er sich zu fühlen hat, sondern eigentlich eher so ein Konflikt, wie du das sagst, so du sitzt davor und denkst dir so, was, mag ich den jetzt, finde ich das schlimm, verurteile ich das? Kann ich das irgendwie einfach so stehen lassen und so. Und das ist das, was wir eigentlich produzieren wollten, weil das ist einfach bei Menschen so. Ne? Menschen machen Fehler, die sind vielseitig. Also ne? Du kannst auch jemanden wahnsinnig witzig finden, der trotzdem gewisse Sachen gemacht hat, wo du denkst, alter Schwede, also, ne? Und das ist so ein bisschen, was wir hoffen, was Menschen daran gut finden an dem Film, ja.
Also ich muss mich mal ganz kurz in diese, da hatten wir vorhin schon abseits des Mikros ganz kurz drüber gesprochen, dass es ja ganz viele gab, die damit gerechnet haben, dass es so ein Gangkulturfilm wird, der das am Ende sogar ein bisschen glorifiziert und nicht jetzt vielleicht zeigt, wie toll diese Tage waren, aber so ein bisschen, ja, das so, ja, am Ende doch glorifiziert, ne? Und ich habe so ein bisschen gedacht, ja, also ich kannte tatsächlich nur den Namen und wusste, dass es so ein bisschen um diese Gang-Thematik geht. Mehr wusste ich nicht. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, mal sehen, ob das so wird, wie es mir... Ich war tatsächlich einer von denen, der sich vorgestellt hat, das wird bestimmt so. Ist es ja gar nicht. Ich war nicht enttäuscht, das sage ich an der Stelle schon mal auf jeden Fall. Ich fand es sehr, sehr gut und ich glaube, ich wäre sogar eher enttäuscht gewesen, wenn es so glorifizierend gewesen wäre, weil man es wahrscheinlich ein bisschen erwartet hat. Und was für mich übrig geblieben ist am Ende, was ich ganz wichtig fand, war, und es kann auch sein, dass es einfach nur ein Zufall ist, dass, und ich würde auch echt mir wünschen, dass vielleicht auch jüngere Leute diesen Film vielleicht mal schauen, weil auch wir damals, also natürlich gab es die eine Seite, die jetzt, sage ich jetzt mal, Angst hatte, ne, oder die damit auch aufgewachsen ist oder groß geworden ist. Bei mir, sage ich ehrlich, bei mir war es weniger Angst, weil ich viel in diesen Kreisen verkehrt bin, wo ich wusste, da kann mir nichts passieren. Also ich habe auch damals eine Winterjacke von Diesel bekommen, die hat mein Vater mir gekauft und der wollte, dass ich auf das Dieselzeichen irgendwie so einen Button drauf mache, damit mir die Jacke vielleicht keiner abnimmt. Und ich habe gemeint, nee, mache ich nicht, weil da brauche ich keine Dieseljacke. Also ja, dann kann ich mir auch irgendeine andere Jacke holen. Das ist ja schon schön, dass man sieht, was für eine Marke man da trägt zum Beispiel. Aber es gab ja auch Momente, wo man in einem gewissen Alter, also zur damaligen Zeit, auch zu solchen Leuten aufgeschaut hat.
Auf jeden Fall.
Ne? Weil gerade auch die Jungs, die Protagonisten
bei euch... Hat ja auch eine Faszination.
Genau, ja. Und die Protagonisten bei euch im Film erzählen ja auch davon, dass die dann halt Phasen hatten, wo sie auch echt für auch oft kurze Zeit, aber viel Geld hatten, ne? Und cool gelebt haben, auch wenn es manchmal nur für 48 Stunden war. Und wenn man das als Außenstehender sieht, ist es ja schon auch eine Faszination und man denkt so, boah, krass, eigentlich würde ich auch gern so sein vielleicht. Ne? Und so ist es ja heute auch. Und ich muss jetzt ganz kurz nochmal so ein bisschen... auch mit der Musik und so. Ich glaube, heute haben die Kids noch mehr Vorbilder. Und ich nenne es in dem Fall auch teilweise schlechte Vorbilder. Und ich finde es geil, wenn man den Film sieht, dass man so ein bisschen, was für mich übrig geblieben ist, ist so, okay, wenn man sieht, was mit den Leuten passiert ist, ne? Oder was aus denen geworden ist. Und das war ja so ein bisschen das, was ihr beleuchten wolltet. Verschwindet halt ganz schnell dieses Bild, das man vielleicht früher hatte. Ne, also von wegen dieses Aufschauen, dass die was ich sage jetzt auch einfach mal was erreicht haben. Ne? Klar, die Kids laufen durch die Straße und sagen, wow, guck mal hier, der fährt ein krasses Auto.
Das ist ja auch das Tolle daran. Ne? Also der Film, der wird ja auch unglaublich viel in Schulen gezeigt, eben auch genau
unter anderem so?
Aus dem Grund. Ja.
Sehr cool, okay.
Also der super. Läuft sehr viel in Schulen
sogar
und Kerem und
Kleidmaterial.
Ja. Genau, es
gibt sogar 21 Seiten.
Genau. Nee, aber Kerem.
Der hat seine Hausaufgaben gemacht, der
Mann. Ich habe es mir angeguckt, ja.
Und
das habe ich wirklich, also ich habe den Film geguckt und habe mir noch das Begleitmaterial für die Schulen, weil ich genau aus demselben Grund das so interessant fand. Ja, es ist einfach so, weil ich finde das, nur mal ganz dazu, heute ist es nochmal auf einem anderen Level, finde ich.
Auf jeden Fall.
Weil früher war das so, okay, du das war nicht in den Medien früher, du hast auf der Straße gesehen. Und dann hat man auch nicht das ganze Leben mitgekriegt, aber man hat halt gesehen, okay.
Heutzutage ist ja auch viel mehr, noch mehr Image als früher. Also ja, dadurch, genau, dass du halt durch die sozialen Medien dir ein Image erarbeitest, wo du sogar noch mehr, finde ich, ja, Fassade machst als,
ja, genau, genau,
ist es ja, und besonders im Deutschrap, sage ich jetzt mal, also ich meine, was da glorifizierende Sachen mit, ne, also da geht es ja auch viel, und dann, das ist ja dann nur noch schön für die Jugend, also die, ne, die, die denken, geil, viel Geld, ja, was, ja, weiß ich und so, ja.
Und dann auch in Verbindung jetzt mit, in eurem Fall, mit den Protagonisten, diese kriminelle Geschichte. Ich habe einen sehr guten Freund, dessen Namen habe ich hier an der Stelle nicht nennen möchte, der auch mit vielen von solchen Jungs groß geworden ist und der halt manchmal sagt, ganz ehrlich, wenn ich mich heute daran zurückerinnere, war das damals so, oh, ey, hey, kennst du, dann hat man ja auch so, ne, den Typ, kennst, mhm, du den, und man, es gab ja so Namen, die kannte man dann in dem einzelnen Stadtteil oder in den Vierteln oder so, ja, und der ist so ganz ehrlich der eine. Und das will ich jetzt damit gar nicht runterreden, aber dieses, was man damals glorifiziert hat und heute ist so, ja, was macht der jetzt? Ja, der ist halt Busfahrer.
Ja, ja. Mhm.
Weißt du, damals war der vielleicht eine Riesennummer, ja, aber am Ende, ne, und das ist ja sogar noch der, ich sag jetzt mal, geradeste Weg, weil viele oder die Leute halt dann einfach heute einen Job machen. Aber bei den Protagonisten bei euch, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten für die, die den Film noch schauen wollen, aber da hat es ja auch dann teilweise andere Verläufe genommen.
Also in Frankfurt ist ja schon, es gibt ja auch eine Studie von damals, also der Tertilt, das haben wir natürlich gelesen, der hat damals eine soziologische Studie darüber gemacht, und das, also, fand ich total erschreckend, weil das war mir vorher überhaupt nicht bewusst, wie viel Heroin da in Frankfurt auch, also das war mir nicht bewusst, weil man denkt halt so, ja, okay, Jacken abrippen und ein bisschen Drogen, also dealen hier und da und so, ne? Aber dass es zu so einem Missbrauch von Heroin irgendwie kam, in sehr jungem Alter und sehr verbreitet, das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Und das fand ich zum Beispiel auch ein sehr erschreckendes Information, ja.
Ja, das war auch so ein Teil in dem Film von euch, wo ich dachte so, okay, wow, das hätte ich auch nicht erwartet.
Ja, aber das war tatsächlich so. Ja. Also das war auch in dieser Studie, die wir gelesen haben. Also dass das quasi auch wirklich so sehr verbreitet war, ja.
Ja. Conny, du wolltest noch was sagen wegen Kerem, der auch mit in Schulen, genau, geht, weil ihr auch den Film an Schule zeigt. Das fand ich interessant.
Ach so, genau. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Ja, genau. Also das Kerem hat es zum Beispiel auch voll geschnallt, und es ist eben auch sein Bestreben, jetzt irgendwie jüngeren Leuten seine Geschichte zu erzählen, und deswegen engagiert er sich sehr dafür und geht auch immer mit auf diese Schulvorführungen, wenn er kann.
Weil da ist also es zum Beispiel wirklich Frau, viel, viel spannender, dass er da ist, als, ja, dass, ja, wir da sind. Also genau, weil die Jugendlichen wollen halt nicht uns
so einladen.
Und, sondern klar, die wollen halt ihn dann danach befragen.
Und
die wollen
halt
nicht wissen, wie kriegt man Förderung für einen Film, sondern, ja, die wollen
also, das wissen, ist mir schon aufgefallen bei vielen von den Screenings. Also wir haben ja, das Tolle ist, der Film hat ein echt sehr unterschiedliches Publikum erreicht. Also wen wir schon alles in Vorstellungen sitzen hatten, das sind irgendwelche jüngeren Teenies, das sind ältere Sozialpädagogen, die die Jungs noch aus der Zeit kennen.
Leute, die heutzutage auch sozialpädagogisch studieren und das total spannend finden.
Oder so. Ich hatte auch einmal eine Klasse von der Polizeischule, da war das Kino randvoll. Genau, und eben gerade diese jüngeren Leute, die sind oft so total ergriffen und beeindruckt vom Kerem. Also das habe ich oft zurückgemeldet bekommen, ja, in irgendwelchen Filmgesprächen.
Also weil er ist einfach, ich will jetzt nicht sagen unterhaltsam, ist irgendwie das falsche Wort, aber er hat halt ein gewisses Charisma, ne? Also auch bis heute, und ist auch ein smarter Kerl, das muss man ihm einfach lassen. Also
ja, ich finde halt, er ist echt, also so wie er sich beschrieben hat, wie er früher war und so wie er jetzt ist, also er ist klar das Produkt von dem, was er getan hat, aber er ist ja auch immer noch, ich will jetzt nicht sagen derselbe gewesen, aber derselbe, aber er
ist auf jeden Fall,
also vom Typ her immer noch so,
ist sehr echt.
Ja,
also
genau,
ist also wahnsinnig echt. Du kannst, das finde ich halt bei ihm so toll, du kannst ihm fünfmal die gleichen Interview, und das, also du kannst, er wird dir immer die gleichen Sachen irgendwie, also, ne, du kennst ja manchmal Leute, die übertreiben dann so ein bisschen und dann fragst du den 2 Jahre später nochmal irgendwie was und dann hat sich die Geschichte irgendwie so ein bisschen verändert und so, ne? Ja, beim Kerem, ganz ehrlich, kannst du dir wahrscheinlich in 10 Jahren nochmal die gleichen Fragen oder irgendwie stellen. Das ist einfach echt, was der erzählt.
Und das war ein großer Vorteil für uns, dass er uns 10-mal dasselbe erzählt.
Ja, konnte. Aber weil, so, ne? Und du wusstest einfach, wenn der aus dem Knast erzählt hat oder aus dieser Verbesserungsanstalt oder was weiß ich, wie die Geschichten waren, du wusstest einfach, der erzählt dir, warum soll der dir auch so irgendwas erzählen, was nicht stimmt?
Das
und das fand ich halt so.
Das meine ich, dieses echt erzählen. Also er ist irgendwie noch dieser Typ von früher, der sich aber damit auseinandersetzt, was er früher gemacht hat und seine Geschichten erzählt. Also was ihr vorhin auch gesagt habt, man merkt, finde ich auch, in manchen Situationen, wenn sie über früher reden, dann wird halt auch gelacht. Und das ist halt auch, wo man merkt, okay, da, ich sag mal so, es ging ihm nicht besser, aber dann es waren Sachen, zumindest war ja wahrscheinlich auch nicht alles schlecht, wo man dann merkt, okay, die erinnern sich zurück, da waren wir wie jemand oder sowas, wo man
Namen,
sagt, also
dieses, wir haben uns einen Namen gemacht.
Ja, dieses ja immer, Glorifizieren, sage ich mal in Anführungszeichen, weil sie das ja eher auch untereinander, als sie miteinander gesprochen haben und nicht vor der Kamera dann gesagt haben, ja, wow, wir waren dann, ne? Also war selbst wenn die gesagt haben, sie waren die Größten, dann ist es aber so ein Punkt in dem Zusammenhang, wie sie es erzählen, ist es so nicht, dass sie damit angeben oder dass sie das glorifizieren, sondern die waren halt damals so.
Ja, und ich meine, die hatten, also ganz ehrlich gesagt, natürlich, es hat denen bestimmt auch, also, wie du gesagt hast, war ja nicht alles schlecht. Ich meine, da sind ja auch Freundschaften entstanden und keine Ahnung was. Natürlich war da so ein Sparkle, in deren Augen geht es, wenn die über diese Sachen erzählt haben. Ich meine, die hatten wahrscheinlich auch irgendwie Spaß. Ne?
Ja, also vor allem, so. Aber auch im Vergleich dann zu einem heutigen Leben, wo man ja, sagt, das ist dann eher, ich möchte mal grau umschreiben oder halt sich mit dem auseinandersetzen, was sie heute machen und nicht mehr diese Highlights oder so, wie es damals war, also, wo es dann rund ging die ganze Zeit oder so. Und jetzt halt im Vergleich das Leben damals und das Leben heute, wo sie praktisch ja alle drei tagtäglich damit kämpfen, was aus ihnen geworden ist. Ja, und das ist halt, und das ist ja immer präsent ist. Ja, und gerade beim Kerem, wenn er sagt, er hat Angst, über die Straße zu gehen heute und so, ne? Das ist, da sind wir wieder bei diesem Spagat, ne? Ich weiß auch, was er da meint, ne? Aus anderen Gründen dann halt, ne? So, und das finde ich halt schon sehr, sehr gut eingefangen, sag ich mal. Also, die Geschichten der drei sind, wie soll ich sagen? Ich finde es, ohne das jetzt positiv oder negativ zu werden, ich finde es einfach sehr beeindruckend. Mhm. Einfach diesen Einblick zu bekommen, zu sagen, so war es und so ist es. Ja, und
ich fand es halt auch, also wir sind auch auf jeden Fall allen dreien, aber zum Beispiel auch besonders dem Hakan, also das ist einer, der in der Türkei lebt, dankbar ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wir haben schon krassen Respekt davor, dass die uns, und da war es ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, die Türen geöffnet haben, ne? Zu einem Leben oder auch bei ihm tatsächlich zu seinem Haus, wo du halt schon denkst, so, boah, ist schon, und es hat auch gedauert, ja, bis wir dieses Vertrauen überhaupt erlangt haben. Aber da muss ich schon sagen, so, da habe ich echt wirklich Respekt davor, dass sie uns sozusagen überhaupt so tief da in dieses Leben rein haben gucken lassen.
Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass das wirklich so nah dran war.
Ja, genau, aber also, das ist von, jetzt um den Bogen wieder zu spannen, das ist halt nicht finanzierbar, ne?
Ja, genau.
Weil du sitzt da halt und trinkst Tee und dann trinkst du noch mal Tee und dann gehst du halt irgendwie das mit denen machen und dann gehst du mal auf ein Feld und am Anfang machst du dann halt lauter Aufnahmen, die du am Ende alle in die Tonne klopfst, weil
es ging nicht darum, eine Aufnahme zu machen, es ging irgendwie darum, dabei zu sein.
Und so einfach auch, ne? Zu gucken, ne? Und wir wissen, wie viele Aufnahmen wir haben, wie der irgendwie Feldarbeit macht. Und am Anfang dachten wir immer, okay, was machen wir jetzt mit dieser ganzen Feldarbeit? Und das heißt, er halt mit einem Bild erzählt, gut, der macht Feldarbeit, so, ne?
Aber manchmal gibt es ja dann auch irgendwie, also gerade wenn du so denkst, ja, das wird jetzt irgendwie, wahrscheinlich brauchen wir das nicht, aber manchmal gibt es ja dann Sachen, die doch im Film gelandet
zum Beispiel
sind. Als sie zum Beispiel die Auberginen
klauen. Das ist
ja
auch gedacht.
Das ist ja mein eine meiner Lieblingsszenen, wo dann die schweren Jungs von damals aus Frankfurt in den 90ern da wie so Spitzbuben im Feld rumrennen und Auberginen klauen und sich totlachen. So.
Kommt jetzt, wir klauen. Was hat er gesagt?
Ich habe erst gedacht, weil man, ich glaube, man sieht ihn ja auch einmal auf dem Feld ein bisschen arbeiten. Ne?
Ja.
Oder, ne? Und ich habe erst gedacht, einfach, dass er halt erntet.
Ja.
Nee, der klaut.
Das ist sein Feld.
Ja, und dann, genau.
Ich nee, er ist halt tatsächlich einfach nur Tagelöhner. Der hat halt selber tatsächlich nichts.
Ja, ich habe aber wie gedacht, ich dachte,
das wäre irgendwie... Haus oder so.
Ich dachte, das
ist halt, aber das Schöne ist einfach dann die Interaktion zwischen den beiden so. Das
ja,
ist halt irgendwie so,
das ist halt das Ding. Du musst halt im Grunde genommen eigentlich immer draufhalten. Mhm. Und das heißt halt aber auch, dass du eine Materialsammlung am Ende hast, das ist einfach, bist du da.
Also
halt
eine Cutterin tut mir heute noch leid. Also wenn ich an diese Schnittphase denke, dann denke ich mir so, oh Gott, die arme Annette.
Das ist echt halt auch, was ich mir echt, was heißt schwer vorstelle. Ich meine, ich habe das ja im Kleinen, auch wenn ich, keine Ahnung, ich mache ja auch ein bisschen Musik oder habe mal Musik gemacht. Und also ich mache immer noch Musik, aber ich habe mal Musik gemacht, sodass ich auch davon leben konnte. Und auch da ist es ja so ein bisschen so, dass man halt eine Riesensammlung an Material hat. Und ich glaube, oder in so einem Fall ist es wie bei euch bei einem Film, oder es ist ein bisschen wie hier beim Podcast, wenn wir manchmal so 2-3 Stunden aufnehmen, ja, 2 Stunden aufnehmen, ich höre mir das halt alles auch nochmal an, einfach um zu checken, ob das alles vom Sound her passt. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass man halt, keine Ahnung, hunderte von Stunden, oder ich kann es anders vergleichen, ich habe eine Zeit lang, wurde ich immer dazu genötigt von, in unserem Freundeskreis, wenn wir zum Beispiel einen Junggesellenabschied gefeiert haben, haben wir da immer, es wurde immer fleißig gefilmt und ich war am Ende der daraus irgendwie ein schönes Erinnerungsvideo schneiden
musste. Also 10 Jungs filmen. Also, ne?
Also jeder filmt. Und alles, das ganze Material kommt zu mir, dann erklärst du dir noch im Zeitalter der Handys, bitte für einen normalen Film, Querfilm, nicht hochkant. Das musst du halt auch ein paar Mal erklären. Und da habe ich auch immer gesessen und da habe ich mir gedacht, so, boah, jetzt habe ich hier 34 Stunden Material. Und
ja, jetzt mach das mal, keine Ahnung,
was davon jetzt, ja.
5 Jahre.
Das ist unglaublich, was wir eine Materialsammlung hatten. Und
fünf Jahre gedreht?
Also wir haben ja nicht permanent gedreht, aber über einen Zeitraum von 5 Jahren haben wir halt insgesamt diesen Film gedreht. Wir haben 2011
wir waren dreimal in der Türkei.
Recherchieren.
Oh, okay.
3 oder 4 Mal in der Türkei.
Ich bin dann viermal am Ende da.
Ja, ich war dann.
Wir waren 2016 waren wir. Ich weiß es nicht
mehr. Genau, also ich war ja allein dreimal da, du warst viermal, genau.
Ich war viermal da, ja.
5 Jahre.
Und ich meine, da sammelst du einfach drauf los, weil du gibst halt fucking viel Geld aus, um dahin zu fliegen, Hotel, bla bla bla. Und dann denkst du, okay, ganz ehrlich, wir drehen jetzt hier jeden Tag von morgens bis abends. Hauptsache, wir haben gedreht. Das musst du halt alles angucken. Und musst dir dann am Ende überlegen, was will ich eigentlich damit sagen? Und was ist hier eigentlich die Geschichte? Ja? Und
das wäre auch
zum Beispiel beim Hakan, das hat sich echt erst so ergeben. Also, dass der, als der dann, also das ist jetzt natürlich für die Leute, die den Film nicht geguckt haben, aber um es kurz zu erklären, der hat halt ein altes Haus und ich meine jetzt nicht ein bisschen alt, sondern es ist eine Lehmhütte ohne fließend Wasser und ohne Strom. Nee, Strom hat er. Aber ohne fließend Wasser. Wirklich eine Lehmhütte, so, wo es reinregnet. Und sein Ziel ist es im Leben, ein neues Haus zu bauen. Und dafür hat er bis jetzt im Grunde genommen eigentlich nur das Fundament gelegt. Und er steht irgendwann mal und will uns einfach dieses Fundament erklären und steht halt auf diesem Fundament und erklärt uns, wo er welches Zimmer irgendwann mal haben will. Und das war dann so, boah, krass, das ist einfach seine Geschichte. Mhm. Ja. Aber bis wir halt zu diesem Moment kamen, das vergeht halt total viel Zeit.
Da hast du ja erstmal ordentlich Tee getrunken.
Ich meine, Hakan kommt ja nicht auf die Idee und sagt, hör mal zu, ich habe da so eine Geschichte für euch. Ich baue ja bald ein Haus und das wäre dann so ein bisschen, das ist so, ne, da kommt ja keiner drauf, sondern du gehst halt hin und der denkt halt, ja, okay, wir machen ein paar Interviews über die Vergangenheit und dann sind wir fertig. Das Geile war, irgendwann, das ist auch ganz cool gewesen, besonders Hakan, irgendwann raffen die, was wir machen. Also so, ne? Also das, der sagt irgendwann auf Türkisch, also jeder, der Türkisch kann und den Film guckt, ist dann so, hört das im Hintergrund nämlich auch immer. Er sagt dann immer zu, zum Beispiel geht einmal zum Barbershop und lässt sich rasieren oder die Haare machen, also rasieren. Und dann sagt er zu dem Typen, ignoriere die einfach, die sind gar nicht da. Also, und dann hat er halt zu uns, für uns mit der Kamera. Und das war für ihn irgendwann, und das war tatsächlich für ihn irgendwann so. Wir waren halt so dieses, die Leute, die da immer rumgelaufen sind mit der Kamera. Und irgendwann haben die uns tatsächlich ignoriert. Und das fand ich irgendwie schön.
Ja, aber das hat halt eine Weile gedauert, weil am Anfang denken ja alle so, ach, Dokumentarfilm, dann machst du zwei Interviews und dann bist du wieder weg. Und dann, das müssen die auch erstmal, oder
ja, genau,
müssen die
erstmal verstehen, irgendwann dass wir so hat das Leben dann verstanden,
ja. Ja, dass ja. wir so
nah dran wollen.
Was weiß ich, nachmittags bei denen im Wohnzimmer hocken, dann mit ihnen einkaufen gehen, dann also, dass wir so ein bisschen.
Und das fanden da so die Denken natürlich am Anfang, ist ja alles total langweilig, ja. Ja. Warum filmen die mich jetzt morgens beim Frühsport? Also ich meine, das war ja, also ungelogen, das ist die Szene. Also man sieht Hakan, wie er aus dem Haus kommt und dann fängt er an, da Sport zu machen. Also sich so ein bisschen zu dehnen und so, ne? Und Fun Fact, wir waren da. Er hat noch geschlafen und wir haben einfach ungelogen auf ihn gewartet. Also wir standen da schon mit der Kamera und er war aber schon, also wir hatten schon so viel Zeit mit ihm verbracht, dass er wusste, nicht dann auf uns zuzukommen und zu sagen, oh, guten Morgen, ihr seid's, ja, sondern er ist rausgekommen morgens nach sein Dings und hat einfach sein Ding gemacht, wusste, dass wir da sind, natürlich, so, aber wir haben halt auch für die kleine Kamera, wir bauen da ja nicht was weiß ich auf. Und er registriert, dass wir da sind, aber macht halt einfach sein Ding. Und das fand ich so ein Moment, wo ich gedacht habe, cool, jetzt haben wir so viel Zeit mit ihm verbracht. Ja, und jetzt sind wir wahrscheinlich so, ich glaube, es war auch beim dritten Mal erst. Mhm. Wir waren jetzt so dritten Mal in der Türkei und haben da so viel Zeit investiert. Und ja, er registriert natürlich uns, aber macht halt einfach so sein Ding. Und dann kommen solche Momente, wo du denkst, ja, eigentlich will man ja genau das sehen. Man will ihn halt einfach so bei seinem Alltag sehen und...
Aber ich glaube, das ist vielleicht dann auch am Ende der Unterschied zwischen gefaked oder extrem geskriptet. Ne? Ihr hättet ja auch theoretisch sagen können, hey,
wir mach machen doch das jetzt mal,
mach
komm
doch mal das, was du morgens immer machst und das filmen wir jetzt viermal.
Ja, ja, genau. So, und dann machen wir es von verschiedenen Engeln und so und sagen so, haben so einen Schuss,
Gegenschnitt. Genau, Gegenschuss, so rum, nicht Gegenschnitt, Gegenschuss. Aber jetzt, wo ihr gesagt habt, dass das, ich sage jetzt einfach mal, knapp 5 Jahre gedauert hat, wird auch gerade diese Eingangsfrage von mir noch mal ein bisschen für mich besser beantwortet, dass man auch sagt, man kann da nicht unbedingt von leben. Was ich halt immer so ein bisschen interessant finde, ist am Ende aber die Außenwirkung, die das auf Menschen hat, jetzt nicht nur inhaltlich euer Film, sondern allgemein jetzt zum Beispiel ein Dokumentarfilm. Das kann ich auch noch mal ein bisschen mit meinem Leben davor vergleichen, als ich Musik gemacht habe, dass die Leute denken, bei mir war es so, ich bin im Fernsehen, also bin ich sofort Millionär. Ja, man hat mich einmal in irgendeinem Musikvideo rumhüpfen sehen, dann sieht man mich in der S-Bahn und dann sagt man so, hey, warum fährst du in der S-Bahn? So, ich habe dich ja gestern im Fernsehen gesehen. Und ein bisschen ist es ja auch so, wenn man jetzt sagt, beim Filmemachen, weil viele ja auch nicht differenzieren zwischen, wir machen einen Dokumentarfilm, einen Spielfilm, einen Kinofilm, was weiß ich für einen Film. Es ist halt nicht alles das Gleiche, aber am Ende läuft alles irgendwie doch vielleicht im Fernsehen oder im Kino. Und jeder denkt halt so, naja, wenn das im Kino läuft oder wenn es im Fernsehen läuft,
die müssen ja richtig gut verdienen.
Dann haben die
richtig,
dann sind das alles Millionäre, ne?
Das haben bei uns
viele gedacht.
Viele gedacht, unsere Protagonisten haben das auch gedacht, ja. Und die dachten alle so, sobald es im Kino läuft, müssten wir wahnsinnig viel Geld damit verdienen. Was haben wir denn bei unserer Kinotour verdient? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich
Respekt.
Gesagt. Also,
ich glaube, wir haben am Ende, das kann man ja ruhig mal gesagt, ich glaube, wir haben glaube ich, in der Ausschüttung am Ende, das kann man ja wirklich mal sagen, ich glaube, 600 Euro pro Person bekommen. Und dafür haben wir 6 Jahre und ich habe eine Kinotour gemacht, das müssen wir überlegen. Also so, ne?
Also
so
100 Euro pro Jahr. Kann man nochmal auf die Stunden dann auch vielleicht runter.
Also, wir haben einen wahnsinnig hohen Stundenlohn gehabt. Hier ist es einfach. Es ist, auch eine völlig falsche Wahrnehmung. Und
es ist ja auch völlig okay, man macht es ja auch nicht wegen des Geldes. Aber es ist natürlich blöd, wenn die Leute dann denken,
das ist,
man verdient das, halt, man keine Ahnung was dafür. Weil der kommt ja jetzt ins Kino, also gibt es jetzt mega das Geld, wo du denkst, Leute, ganz ehrlich gesagt, wir werden da nie Geld sehen. Wir sind ganz ehrlich gesagt einfach froh, dass wir nicht draufgezahlt haben. Und das ist doch schon mal irgendwie gut. Ja? Weil es gibt auch Leute, Ergebnis, die geben das Geld aus, um Filme zu machen. Und da muss ich sagen, bin ich total dankbar. Also ich meine, wir hatten ja auch eine Crowdfunding-Aktion, wir hatten Firmenförderung und so. Also wir konnten, sagen wir mal, die Flüge und die Hotelkosten und unsere Cutterin, zwar auch sehr bescheiden, aber immerhin bezahlen, so halbwegs.
Also unsere Zeit wird da nie in annähernder Weise irgendwie bezahlt werden, die wir da reingesteckt haben. Aber darum ging es uns ja auch nicht. Deswegen haben wir ja auch andere Jobs im realen Leben.
Ja. Mich hat es noch mal interessiert, weil wir ja schon des Öfteren jetzt Leute hier hatten, von denen viele zum Beispiel von ihrer Leidenschaft, sage ich jetzt mal, am Ende auch leben können. Sei es jetzt die Musik oder einige Musiker, die wir hier hatten, leben davon, können davon leben. Ja, auch andere Gäste, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, können halt davon leben. Und ich finde es immer interessant, immer wieder Leute zu treffen, die sicherlich arbeiten, das denen auch Spaß macht. Aber eben, wie ich meine, ganz ehrlich, am Ende war dieser Film für euch ja so eine Herzensangelegenheit auch. Ne? Ihr wolltet das machen, ihr fandet die Idee gut, das hat sich dann irgendwie entwickelt, vielleicht auch ein bisschen verselbstständigt, weil ihr einfach drin wart in der Arbeit. Und
ja,
einfach,
dann musst du es auch fertig machen.
Dann,
ja.
Genau, ihr hättet jetzt auch nicht nach 2,5 Jahren sagen können, komm, jetzt schmeißen wir den ganzen Kram weg und hören auf. Also wenn, dann ziehst du es halt auch durch. Ja, und das finde ich aber auch, und genau da, klar, am Ende geht es dann auch nicht um Geld. Und das finde ich aber manchmal so ein bisschen schade, dass vielleicht das von außen nicht immer gesehen wird. Es wird meistens, und das ist halt echt sehr oberflächlich, sofort gedacht, naja, ne, denen geht es allen bestimmt gut. Und das, ich finde, das ist immer wichtig, nochmal zu beleuchten, dass ganz viel aus Leidenschaft passiert. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass die Sachen, die aus Leidenschaft passieren, meistens die besseren Sachen sind. Oder die schöneren oder auch echteren Sachen. Und eben nicht, wie wir vorhin auch das Thema hatten mit dem Fake. Ich glaube, sowas wird am Ende gemacht, damit man halt vielleicht dann doch einen Preis gewinnt.
Dass man was faked, also ich meine, man hat auf jeden Fall... Das ist, wir hätten es natürlich gerne auch anders gehabt. Ne? Ich meine, das Ziel eigentlich der Filmemacher ist es ja eigentlich meistens, einen Sender mit reinzubringen, das so ein bisschen in Deutschland so gang gäbe.
Also ist ja auch nicht verwerflich, es ist ja auch nicht schlimm.
Deswegen, also wir hätten es ja auch gerne gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir sind so unabhängige Filmemacher, wir wollten das nicht. Klar, wir haben den HR nicht nur einmal angeschrieben und sind bis heute auch immer noch.
Also das ist
mehr als sauer, dass der HR sich zu fein ist, einen Film über Frankfurt ins Programm zu nehmen, wo ich mir denke, hä? Also ich meine, was läuft alles im HR, ja?
Und ihr habt den angeschrieben, dass sie den Film zeigen? Oder
beides.
Dass
wir haben angeschrieben mit der ersten Idee.
Okay.
Weil man fängt eigentlich damit an, einen Sender mit an Bord zu holen, mit einer Idee, ne? Natürlich auch Gelder zu holen. Und dann holst du dir aber natürlich auch Mitspracherecht von denen. Also das ist dann sozusagen mitproduziert vom HR oder von Arte oder vom WDR oder was weiß ich. Und dann hast du einen Redakteur, der da so ein bisschen mit reinguckt und dann auch mal sagt so, oh, die und die Länge wollen wir, könnt ihr bitte irgendwie das und das anders schneiden, das verstehen unsere Zuschauer nicht, können, oder ne, so. Die Einschränkung hatten wir auf jeden Fall am Ende nicht, weil wir niemanden mit drin hatten. Also es hat uns natürlich eine gewisse Freiheit gegeben, aber wir hätten es uns auch anders gewünscht, so. Also es ist so ein. Aber wir sind bis heute sauer, dass der HR irgendwie keine Ahnung, was irgendwie erstens finanziert und auch Sachen zeigt, wo ich mir denke, hey.
Also wenigstens die hätten es ja machen müssen. Also wir haben oft das Argument gehört, beim WDR oder bei Arte.
Geiler
bei
Stoff,
anderen,
aber...
Das ist doch ein Frankfurt-Film. Das war der Thema. Grund. Oder ein Hessen-Film oder ein Frankfurt-Film. Geht doch zum HR. Wir haben es so oft gehört.
Also Arte zum Beispiel wollte es eigentlich auch machen und hat dann aber im Endeffekt sind wir gescheitert. Also bei Arte ist es so, dass die irgendwie dann am Ende mit Frankreich und dann müssen die Gremien das irgendwie abstimmen und dann haben die Franzosen sich dagegen entschieden. Ist ja auch völlig okay. Also, ne? Aber es kam halt immer von den Redakteuren so, ja, total guter Stoff. Ja, aber es passt halt eher nach Frankfurt und nach Hessen.
Ja,
nee,
aber da muss man auch sagen, das ist halt so, wenn wir jetzt aus Berlin gewesen wären, dann wäre es plötzlich... Das wäre kein Berlin-Stoff gewesen. Dann hätte man irgendwie anerkannt, weil klar, die Jungs sind alle in Frankfurt gewesen. Die Geschichte spielt hier, aber es geht ja um darunterliegende Themen. Ja. Mhm. Das Thema irgendwie Aufwachsen in einer Gesellschaft, wo man sich vielleicht nicht wohl fühlt oder angenommen fühlt, akzeptiert wird, andere Voraussetzungen haben als andere Kids. Ja. Da sind ja ganz viele Themen dahinter. Oder jetzt zum Beispiel auch, wenn man sie jetzt sieht, unsere Protagonisten das Thema älter werden.
Auf jeden Fall.
Und die sind nicht an Frankfurt gebunden, diese ganzen Themen. Deswegen, es ist natürlich ein Film, der teilweise in Frankfurt spielt, aber es ist eigentlich kein Film, den man als Frankfurt-Film
erstellen kann. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Berliner Thema nicht.
Genau, und da wäre es dann halt, da wären vielleicht internationale Co-Produktionen eingestiegen oder so, ne, bei uns. Frankfurt-Film.
Ja.
Ist halt echt, das ist so ein bisschen schade, dass Frankfurt so als Filmstandard da so ein bisschen doch Provinz ist letztendlich immer noch. Ne?
Ich habe ganz kurz noch eine Frage, vergesst deine Frage bitte nicht. Ich wollte nur, weil wir gerade bei dem Thema Fernsehsender und Sender waren. Das heißt, der Film ist im Prinzip nur, in Anführungsstrichen, auf dieser Kinotour gelaufen, auf der ihr wart, also im Kino, ist aber nie im Fernsehen ausgestrahlt worden.
Nein, nie.
Also war nie im Free-TV, heißt es.
Noch nicht mal am Ende, als er dann fertig war und auf dem Lichter-Filmfest in Frankfurt. Wir hatten ja zwei ausverkaufte Vorstellungen, ne, bei Lichter.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja, das war ja auch so witzig von Lichter, die hatten uns ja in so einen kleinen Saal gesteckt, weil sie gedacht haben, naja, die sind auch nicht im Wettbewerb gelaufen, wo ich auch ein bisschen pisst drauf bin, ja, immer noch. Also wo ich mir denke, so, nimmt uns doch in den Wettbewerb mit rein. Egal. Die denken halt so, ja okay, ist halt ein Frankfurt-Film, wir stecken den in so ein kleines Kino und dann können das drei Leute sich angucken. Dann ruft mich irgendwann, ist mir jetzt auch egal, wenn...
keine Namen nicht.
Nee, ist keine Namen, aber jeder, ich weiß es, aber ist ja auch egal. Ruft mich dann so an und meint so, ja total krass, ist ja schon ausverkauft. Meinst du, wir sollen es in den großen Saal verschieben? Ich so, es ist nicht mein Festival, mach was du denkst, so, ja. Ich sehe sowieso keinen Cent von euren Einnahmen. Ist mir egal, ob es im Kleinen oder im Großen läuft, ne. Denn irgendwann verschieben sie es auf dem Großen. 300 Leute, nee, 600, 300, ich weiß es gar nicht. Voll, ausverkauft, und dann rief er mich nochmal an. Ja, fuck, ist ja schon ausverkauft, sollen wir noch eine zweite Vorstellung machen? Ich so, ja, wie gesagt, ich krieg nichts von den Einnahmen, was ihr damit macht. So, ja. Aber innerlich habe ich gedacht, siehste, hättest du das Ding mal in den Wettbewerb mit reingenommen, so, ja.
Ja.
Warum die Leute dann irgendwie so nicht daran glauben, dass Frankfurter Leute an so einem Stoff interessiert sind.
Naja, ja? Und das auch nochmal, also nochmal, um auf den HR zurückzukommen, noch nicht mal dann hat sich doch irgendwie der HR dafür interessiert, ne?
Ja, ja, muss ich also, denke.
Pff, ich meine, die sind auch echt ein hartes Brot, ja. Also es gab ja mal diese Aktion von der AG Doc, der HR zeigt unsere Filme nicht, wir zeigen unsere Filme dem HR, und dann haben sie vorm HR eine Kinoleinwand aufgebaut und einfach freie Dokumentarfilmer und andere Filmemacher haben dem HR ihre Filme gezeigt. Das fand ich echt super.
Ja.
Ich glaube, unser Trailer lief da auch.
Ja, ja,
ne?
Lief.
Den haben wir,
ja,
da freigegeben,
wir hatten nur leider keine Zeit, dahin zu gehen, aber ich fand die Aktion auf jeden Fall mega, weil der HR ist einfach so ein...
Das ist auch ein Tipp für, falls ihr ein paar Musiker zuhören, wenn ihr erfolgreich werden wollt und die Plattenfirmen eure Sachen nicht hören, dann tretet auch einfach tagelang vor den Plattenfirmen auf und zeigt denen eure Musik. Geil.
Ja. Sehr gut. Ich kann das auch nicht verstehen, weil das hatten wir auch in der Vorbesprechung mal kurz angerissen. Ne, es ging ja nur in dem einen Podcast, den wir hatten, und da schon über unser Haupt, habe ich ja gesagt, kamen wir nicht auf den Namen. Ne, so. Und dann hat ja der Podcast-Brudi das gepostet unter seinem Post. Und daraufhin kam zu uns das Feedback, oh, den muss ich auch sehen. Oder wo kann ich den gucken, ja, und so weiter. Also nochmal dieses, ich glaube, ich weiß nicht, wie da gedacht wird, wahrscheinlich vielleicht wirtschaftlich auch oder wie auch immer. Aber das Interesse, glaube ich, an diesem Film, vielleicht könnt ihr gleich noch dazu sagen, wie das dann auch wirklich angekommen ist. Aber... Es ist eine ganze Generation,
klar,
die dieses Thema begleitet hat, die mit diesem Thema aufgewachsen ist und die das auch interessiert. Das habt ihr ja vorhin auch schon selber gesagt, ne? Deshalb, also, wenn es um Einschaltquoten geht oder so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding sich keiner anguckt.
Also hier in Frankfurt ist der wahnsinnig nicht gut gelaufen. Also immer wenn der in Frankfurt im Kino war, irgendwo
war es voll.
Ja. Das war immer so. Also jetzt deutschlandweit war es schwierig, ganz ehrlich. Es ist einfach so, ja. Da war die Kinotour ganz nett und so. Und es waren so viele so Leute, die irgendwie so sozialpädagogischen Hintergrund haben.
Oder die halt einfach klassische Dokumentarfilme.
Oder die sind, ja. Vollkommen okay. Verstehe ich auch, dass das jetzt irgendwie so deutschlandweit... So ist auch für uns schwierig gewesen. Wir hatten jetzt kein Budget, um Werbung zu machen oder so, ja. Also es wurde viel Werbung auch in Frankfurt gemacht und da lief es ja auch Bombe. Also wirklich bei jedem Mal, wo das hier lief, konnten wir Kinosäle komplett füllen. 300, 600 Leute und so. Weil, wie du sagst, jeder, der von dem Film hört, denkt sich, ja geil, guck ich mir an. Also besonders Leute aus unserer Generation, die wollen das sehen. So. Und ich kriege bis heute Leute, die mir schreiben und die mir ihre Geschichten erzählen.
Also das Lustige ist, dass auch viele Leute so ihre eigenen Geschichten dazu erzählen. Ich musste auch vorhin schon an einen denken, den wir über die Crowdfunding-Aktion erreicht haben, die wir hatten. Der hatte irgendwie gespendet und hat uns dann dazu geschrieben, so, durch Kerem bin ich ein sehr guter Fahrradfahrer geworden oder sehr schneller Fahrradfahrer, weil er hat mich früher als Jugendlicher immer bedroht und ich bin dann mit dem Fahrrad abgehauen. Und heute arbeite ich als Fahrradkurier. Das fand ich irgendwie total witzig. Okay. Und er hat halt den Film supportet. Also das sind dann so die netten Anekdoten, die man irgendwie hört.
Ich glaube, das ist auch noch, weil durch dieses Älterwerden, also nicht nur, das ist es halt cool für mich zu sehen, so, dass ich, was ja logisch ist, aber alle weiterentwickelt haben. Ne? Also man nimmt diese Vergangenheit, die man hatte und die Erfahrung, die man hatte, wie jetzt der Fahrradkurier oder so, aber man verarbeitet die und man, ich sag mal so, man hakt die ab oder man geht weiter. Und dann kann man, und dann kommen solche coolen Geschichten eigentlich, vor allem wenn man dann sieht, okay, der Mensch hat sich geändert oder wie auch immer. Aber ich wollte eigentlich nochmal vorhin, hast du mich unterbrochen?
Sorry.
dazu sagen, ja, das ist auch Sagen, Fragen, ja, es ist ein Frankfurt-Film, glaube ich auch, nachdem ich ihn gesehen habe und alles. Ist die Frage, Frankfurt ist aber auch, hat aber auch schon so eine Sonderstellung, was dieses Thema angeht, oder? Also jetzt vielleicht nicht mit Abziehen oder so, aber gerade diese Drogenschwerpunkt.
Ja,
Drogen, und
also das ist, glaube ich, ein bisschen ein Sonder... Weil es war schon deutschlandweit komischerweise ein Phänomen. Also Berlin war auch mit lauter solch, also gibt es genau die gleiche. Also es gibt zum Beispiel auch eine super Reihe, die wollten wir auch unbedingt eigentlich, also da wollten wir das Originalmaterial, also das Archivmaterial haben von dem De Lorenzo, der jetzt ja Chefredakteur von Zeit.
Ich weiß gar nicht, ob der das
noch. Oder wie auch immer, auf jeden Fall war er das damals, ich weiß gar nicht, was er jetzt ist, also auf jeden Fall, ne? Der hatte unter deutschen Dächern, glaube ich, hieß die Reihe. Und da hat er damals tatsächlich so Gangmitglieder aus Berlin begleitet.
Okay.
Super Ding. Also wenn es jemand googelt, läuft auf YouTube. Kannst du eine super Doku von damals. Und da hatten wir auch dann zwischenzeitlich ernsthaft überlegt, wenn wir das Material bekommen, könnte man nicht genau diese Leute dann wieder finden und so, ne? Wäre natürlich auch ein Ansatz gewesen. Vielleicht biete ich jetzt hier jemanden ein Thema an und so. Aber wir haben das Material zum Beispiel nicht bekommen. Vom
NDR
war NDR.
Aber das
Saftladen, egal.
Nee, das liegt einfach an deren Verwaltung. Das liegt nicht daran, dass uns das jemand nicht per se nicht geben wollte oder so, ne? Also
egal, auf jeden Fall. Das zu dem Thema, nämlich es ist echt wahnsinnig schwer an so Material, weil heutzutage natürlich jeder mit Handys rumrennt und alles wird dokumentiert und damals, was hatte man schon?
Also für uns war auch, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, zu dieser ganzen Frage des Filmemachens oder Thematik des Filmemachens, wir wollten ja einen Film im Jetzt machen, das haben wir auch gemacht größtenteils, aber für uns war halt immer so auch die Frage, wie erzählen wir die Vergangenheit, also wie visualisieren wir die Vergangenheit, ne? Und dann gibt es ja im Film immer so Rückblicke, wo wir halt Material aus den 90er Jahren irgendwie gefunden haben. Da muss man halt dem HR wirklich wieder mal was Gutes lassen. Der HR hat unglaublich viel Archivmaterial aus den 90er Jahren gehabt.
Naja, nicht viel, aber alles, einiges, was wir hatten, haben wir vom HR bekommen. Und der Mensch im Archiv, der kannte mich irgendwann schon, weil ich halt ständig da angerufen habe, weil mir immer wieder irgendwas eingefallen ist, weil also unter Bandensachen gab's dann nicht mehr,
aber dann hat man halt irgendwie gesagt,
okay, gibt's Aufnahmen,
genau, Konstablerwache oder Hauptbahnhof, ne? Und es gab zum Beispiel auch echt viele Aufnahmen.
Abschiebung gab's tatsächlich auch. Und das kam mir dann auch irgendwann nicht so, gibt's irgendwie einen Beitrag über Abschiebung? Und da meinte er, ja, tatsächlich, dann meinte er, her damit und so, ne?
Aber oder auch über die ganze Drogenszene an der Taunusanlage, da gibt's richtig viele Aufnahmen, das hätte ich auch nicht gedacht. Das war ein riesiges Thema.
Genau, aber irgendwann war es wie so Brainstorming, was könnte es noch für Schlagwörter geben, damit wir mehr Archivmaterial aus dem HR rauskriegen können?
Banden, da gab es ja auch ein paar Sachen dazu.
Ja, und dann, aber auch nicht so viel, ein bisschen was.
Ja, es gab ein bisschen was, es gab so Talkrunden oder so, die das Problem dann thematisiert haben. Und in einer war sogar Peter Feldmann zu sehen.
Ja, genau.
der irgendwo als Sozialpädagoge damals gearbeitet hat. Ja.
Das war der einzige, nee, ich will es jetzt gar nicht Kritikpunkt nennen, aber das war so eine Kleinigkeit, die mir manchmal ein bisschen gefehlt hat, aber das ist ja gerade,
ihr habt ja
gerade erklärt, ihr kamt halt nicht ran. Nee. Aber auch so, was ich halt immer echt, gerade in diesem Bereich, wie ihr es ja sehr, sehr gut dargestellt habt, dieses Film im Jetzt oder Film im Heute, ne, aber immer mit kleinen Rückblicken, ist natürlich...
Wir hätten uns auch mehr Rückblicke gewünscht.
Ich fand es halt geil, diese Fotos von den Jungs zu sehen, wie sie früher aussahen, sowas. Und aber klar, hey, wenn da halt nur 5 Fotos sind, dann sind da halt nur 5 Fotos.
Ja, genau. Wo
soll man die anderen auftreiben?
Das ist
halt
das Problem. Ja.
Genau. Früher hatte nicht jeder eine Kamera. Hatte nicht jeder eine Videokamera. Also da gibt es einfach nicht... Es gab einfach nicht viel, ne?
Ja, aber ich finde, die Sachen, die es gab, also das war wirklich wie so mal kurz zurückgeschaltet, weil das, ne, auch selbst wie die Polizisten aussahen oder die Leute aussahen, die rumgelaufen sind oder sowas, das war wirklich nochmal so eine Rückblende, weil sowas sieht man normalerweise ja auch nicht unbedingt, ne, im Fernsehen.
Weil man hätte es ja auch so machen können, ich weiß nicht, kennt ihr den, apropos Skatefilm, wie heißt der denn nochmal?
It Ain't California.
It's Ain't California, den kannst du dir mal angucken.
Wie heißt der?
Tipp, It's Ain't California.
Ja, okay.
Da geht es um die Skate-Szene in der DDR.
Ach, ich habe davon gehört.
Ja, genau. Und den habe ich natürlich mit meinem Mann geguckt. Und da war mir gar nicht bewusst, und das hat natürlich direkt mein Mann gerafft, weil er natürlich den Hauptdarsteller, weil ich sage jetzt Darsteller, natürlich direkt erkannt hat, der nämlich ein Profi-Skater ist. Und dann war halt klar, okay. Die haben nämlich zum Beispiel damit gespielt, mit... Und da ist es wiederum okay, also jetzt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn man so tut, als ob es echt wäre und es aber nicht. Und die haben, das war deren Machart, die haben es quasi als Dokumentarfilm gedreht, aber es ist ein Spiel, also
naja, es ist gut, so eine Mischform. Naja, die haben aber auch viele, das ist eine Mischform, die haben viele Interviewszenen, wo die Leute halt von früher erzählen, aber das... Material, was die Vergangenheit erzählt, das ist eigentlich neu gedrehtes Material. Das ist
eigentlich komplett, weil es gibt und dann noch mal ein bisschen gemischt mit Archivmaterial. Es war so gemischtes Material und da super gut gemacht. Aber also die lösen das halt damit. Also das hätte man natürlich auch machen können.
Ich glaube, das hätte aber bei euch nicht gepasst. Nee, es ist nicht notwendig. Meiner Meinung nach.
Genau. Also, aber es ist einfach eine andere Herangehensweise.
Ja, das ist dann so, okay, ich kenne den Film nicht, der ist bestimmt gut, aber wenn ich jetzt sage, ZDF History zum Beispiel, spielen sie die Römer-Szenen nach oder so.
Aber ich meine, es ist halt so ein bisschen was, von der Zuschauerperspektive, ich verstehe den Wunsch, diese Nostalgie, und die empfindet man natürlich durch die Bilder, durch diese Rückblicke. Und It's Ain't California bedient halt das, was völlig okay ist und was auch schön ist, weil man will dieses Gefühl sozusagen miterleben. Ne? Du willst, also da ist es ja auch, sagen wir mal, ein bisschen anders, weil es ja nicht, bei uns ist es schwieriger, weil, das hatten wir ja vorhin mit dieser Fragestellung, inwieweit glorifiziert man dann etwas. Und beim Skateboardfahren, so what, was willst du?
Also,
da kannst du gerne glorifizieren, weil so. Und wenn du dann auch noch unter, sag ich jetzt mal, einem Regime rebellisch Skateboards fährst, dann kannst du das gerne glorifizieren. Da kommt keiner hin und sagt, wie kann man das glorifizieren? Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir eine Angriffsfläche geboten, dass alle sagen, wie könnt ihr sowas glorifizieren? Und ja, also ich selber hätte mir auch diese Frage gestellt, wie kann man das glorifizieren? So, ne? Also wo fängt man dann an zu glorifizieren, wo hört man auf und so? Das ist dann auch eine grundsätzliche Frage. Und wenn man dann damit anfängt und deswegen, aber ja, ich verstehe, und das waren, glaube ich, immer die Kritikpunkte, die uns so... an uns herangetragen worden sind, warum habt ihr nicht mehr von der Vergangenheit gezeigt?
Ja, die Antwort ist ja relativ einfach, wenn man halt sagt, es gab einfach
nichts. Ja, genau, es gab halt nichts.
Halt so,
genau.
Aber ich finde, das ist aber auch ein Problem, also klar wäre es cool gewesen, aber ich sag mal so, das ist das Problem der heutigen Zeit, man will immer auch alles herangetragen bekommen
sehen.
Ja. Und jetzt bei mir ist es so, ich bin auch so, ich gucke mir das auch gerne alles an, aber wie ich eben schon gesagt habe, als ich die Ausschnitte gesehen habe, hat das bei mir was ausgelöst und dann ging bei mir im Kopf wieder was los. Genauso, und jetzt komme ich wieder mit meiner Streberarbeit, aber ich habe mal in dieses Schulmaterial reingeguckt, weil mich das interessiert hat. Und gerade die erste Frage ist, so wie war das für dich in den 90ern, beziehungsweise sowas in der Richtung, weil die Schüler wahrscheinlich nicht in den 90ern...
Das auch echt mal dieses Schulmaterial.
Ja, aber...
Ich finde es
sind 21 Seiten, wie gesagt, das ist auch gut mit Themen und so weiter und so fort. Gruppenarbeiten, das ist auf der Seite drauf.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Fragestellung war, weil ich sag jetzt einfach mal so, wie hast du die 90er wahrgenommen, weil vielleicht geht das für Schüler von heute hier, geht das auch noch. Ich meine, bei mir war das so, wie habe ich die 90er erlebt, und dann geht halt Kopfkino an und dann fängst du wirklich an zu überlegen, was waren da? Und bei mir kommt dann immer direkt, okay, ich war 9 oder 10, sind wir Weltmeister geworden 1990, wir in Italien und so weiter. Aber dann geht's halt so weiter und dann gehst du halt, okay, dann bin ich aufs Gymnasium gekommen, dann ist das und also bei mir, ich habe dann wirklich, also ich habe jetzt nicht das Schulmaterial durchgearbeitet, aber ich habe mir halt die Fragen durchgelesen und dann fing halt dann so ein bisschen an, in meinem Kopf mir selber diese Fragen zu beantworten. Also das war auch eigentlich bei mir anders jetzt, nicht anders, aber bei mir sind meine Bilder von früher so ein bisschen wiedergekommen und ich habe mir halt überlegt, so, ja, wo, was, also ich bin ganz schlecht in Jahreszahlen und was habe ich wann gemacht, aber man hat sich dann, also ich habe mich dann so ein bisschen dran gehangelt und auch dann mit den Zahlen, die im Film vorkommen, wie gesagt, 97 oder man ist da abgeschoben worden oder sowas, und dann sage ich, okay, 97, eine Ehrenrunde gedreht, 2000 Abi gemacht, das heißt, so original, also ne, das sind so Kleinigkeiten, wenn der Kerim erzählt, ich weiß nicht mehr, wann er das war, aber die Polizei war da und hat ihn praktisch mitgenommen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist Luftlinie kein Kilometer von meiner Schule, wo ich da zu dem Zeitpunkt war. Also nachts, wo es festgenommen wurde, nicht, aber ich bin da jeden Tag durchgelaufen. Ich hatte Grundschulfreunde dort und andere Freunde vom Fußball, die haben auch in dieser Siedlung gewohnt. Also das ist nah, das ist direkt nebenan und das war zu der Zeit auch. Und
kriegt man jemanden, der heute noch da wohnt.
Stimmt. Ja. Und das ist halt der Punkt, wo was halt mich dann so ein bisschen halt angefangen hat zu beschäftigen. Nicht im Nachhinein, oh Gott, wenn ich da langgelaufen bin, sondern einfach so, nee, du bist da langgelaufen, das ist in deiner Ecke und alles drum und dran. Und dann, was hast du denn gemacht? Und dann kommst du ein bisschen zur Schulzeit, dann kommst du auch von dem Thema so ein bisschen weg und dann fängst du einfach, also bei mir war das so, so ein bisschen über die Vergangenheit nachzudenken, die diese Zeit halt umfasst. Also nicht unbedingt nur das Thema, sondern also diese Zeit. Und dementsprechend konnte ich das verschmerzen, dass es nicht mehr Bilder... Also ich hätte natürlich mehr Bilder gesehen. Ich gucke mir auch gerne Bilder von Frankfurt an, wie es früher aussah oder vom Krieg oder sonst was. Naja. Aber alleine diese Bilder, die da drinnen waren und mal von der Kunst, die Polizeiautos oder die U-Bahn oder irgendwas, das ist halt cool zu sehen, weil man einfach da drinnen gesessen hat. So. Und man hat auch immer das Gefühl gehabt, gleich kommt einer um die Ecke, den man kennt oder so. Ne? Also ich habe auch das Gefühl, schon beim Trailer, aber auch nach dem Film, man hat das Gefühl, man kennt die drei. So, also ich weiß es nicht. Also, aber auch als ältere Menschen jetzt auch schon, also fast mehr als vorher, das ist alles so nah irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich mein Leben beschreibt oder sowas, aber man hat Schnittpunkte und die sind dann halt schon berührt worden und die haben was ausgelöst und wie gesagt, nochmal so in die Zeit zurückversetzt, war schon, also ich muss sagen, ich habe mir gedacht, ich gucke mir den Film an, damit ich weiß, worüber wir auch reden, aber es ist noch was ganz anderes passiert bei ja, mir. Das ist halt, wo ich sage, das ist cool, weil ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Ne?
Also wir hören auch immer wieder von den Leuten, die den Film gesehen haben, so, dass der nachwirkt. Also ja, dass man also einfach noch ein paar Tage lang so, dass der so weiterarbeitet.
Ich bin auch noch nicht fertig mit dem Film. Ja, genau. In meinem Kopf. Also ne, auch gerade dieses Spannungsverhältnis, was du sagst. Ne? Ich meine, der hat schon harte Sachen gemacht, wenn man ihn so jetzt sieht und so weiter. Man fühlt mit ihm auch, weil man halt auch die Sachen oder die Sachen, die ihn beschäftigen, die beschäftigen einen auch, älter werden und Krankheiten und so weiter und so fort. Ne? Und dann gibt es halt diesen Background, den er hat, den er nicht ändern kann, den ich auch verurteile sogar.
Ja.
Aber ich habe meine Position noch nicht gefunden. Ich kann dir nicht sagen, wie ich jetzt zu ihm stehe. Also ne, ich habe... Muss auch keiner wissen, das ist ja meine Sache, aber ja, genau. Das ist einfach so das Ding, wo ich sage, ja, ich würde auch mit ihm Tee trinken und mit ihm drüber sprechen, ich würde ihm auch keine Vorwürfe machen, aber das, was er gemacht hat, ist halt, ja, ich weiß nicht, da muss er am meisten mitleben, ja, unverzeihlich, so sage ich jetzt einfach, wie es ist, und das ist so eine Sache, aber das ist, ne, und das ist so eine Sache, wo man aber sagen kann, was du vorhin gesagt hast.
Ich bin ihm so dankbar, dass er das teilt, weil das besonders, würde ich jetzt auch mal sagen, in Jugendlichen genauso lebenswichtige Fragen aufwirft. Ne? Und ich glaube, das kann halt echt viel bewirken, weißt du? Wenn einfach so, wie geht man mit Menschen um, die, ich meine, das sind ja sowieso elementäre Fragen, so wie verurteilt man etwas, vergibt man etwas, wie geht man mit jemandem um, gibt es eine zweite Chance, wie geht eine Gesellschaft mit solchen Menschen um, muss abgeschoben werden, muss nicht abgeschoben werden, so. Und ich finde es halt zum Beispiel wahnsinnig gut für, von unserer Seite, dass wir das halt nicht beantworten, diese Fragen. Und das war uns zum Beispiel auch wichtig. Also wir wollten ja kein politisches Statement abgeben und wie pro Integration, gescheiterte Integration, Abschiebung.
Ja, es bleibt einfach so da stehen.
Menschen. Soll jeder einfach...
Die Menschen stehen im Mittelpunkt.
Genau, die Menschen stehen im Mittelpunkt. Ja. Ich meine, wir haben natürlich unsere Meinung und so, wir würden uns gewünscht haben, also wir finden es zum Beispiel schrecklich, also ich meine, allein dieses Wort Gastarbeiter, ich bin so froh, dass das hoffentlich gestrichen ist aus unserem Vokabular in Deutschland, ja, dass man diese Menschen nicht mehr Gastarbeiter nennt, ja, und dass wir immer noch einen langen Weg zu gehen haben und so weiter und so, aber wir wollten da keine Antworten geben, ja, sondern halt eher anregen zum Nachdenken und jeder kann dann irgendwie selber überlegen, wie geht er mit diesen Fragen um.
Ja, ich finde das auch einen guten Kontrast, wie Steve vorhin gesagt hat, heutzutage viel so glorifiziert wird. Wenn ich mir das angucke, dann ist es für mich im besten Fall Entertainment oder so, oder ich gucke es mir nicht an oder es ist nicht mehr mein Ding. Aber wenn die Jugend, und was ist ja so, das wirklich halt auch als Vorbild nimmt, ne? Und ich sag mal so, zu einer anderen Generation, haben wir vorhin auch schon gesagt, waren die vielleicht für den einen oder anderen Vorbild oder wie auch immer. Und wenn man sieht, okay, das kann zumindest dahin führen. Vielleicht gibt es auch Jungs, die richtig die Kohle gemacht haben und im Taunus wohnen und halt eben da anders rausgekommen sind aus so einer Nummer. Und aber ich finde es schon wichtig, halt die andere Seite zu sehen und eben nicht nur den Hochglanz-Lambo oder was weiß ich was, sondern auch, Leute, so geht's auch oder den meisten geht es so vielleicht sogar. Das finde ich, also als Kontra, Entschuldigung, vielleicht, als Kontra, was der Jugendliche macht oder was auch immer, vielleicht rede ich auch als Vater jetzt hier, aber das ist ja, ne, das ist auch immer so ein bisschen Erziehungsfrage oder Eltern oder Elternhaus, aber das ist ja auch immer schwierig, weil manche gar nicht die Chance haben, irgendwie so, wie soll ich sagen, die sehen vielleicht nur eine Seite, die können gar nicht unterscheiden oder und da finde ich immer wichtig, was das Kind oder der Jugendliche oder der Mensch an sich wählt, ist, kann man dann am gewissen Punkt nicht beeinflussen, aber ich finde es immer wichtig, dass man sagt, das ist so.
Aber die Voraussetzungen bei unseren dreien, hast du schon gesehen, waren auf jeden Fall nicht
eben.
Also das ist ja auch sehr optimal.
Ich meine das jetzt auch eher in Bezug auf mit eurem Film zu zeigen, okay, dass man den Horizont erweitert und sagt, so, es geht nicht nur in die Richtung, sondern auch da. Ja. Und dass man halt, und deshalb die drei hatten eben wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, oder das nehme ich aus dem Film so mit, eben, wie soll ich sagen, auf einen gewissen Erfahrungswert zurückgreifen zu können oder auf eine gewisse...
Bei Hakan war es ja allein die Sprache.
Ja. Ist, glaube ich, die schwierigste Biografie. Also der hatte, glaube ich, echt so die schwierigsten Voraussetzungen, wenn du dir die Geschichte mal anguckst.
Und da hoffen wir mal, dass wir irgendwie hier ein bisschen bessere Entwicklung genommen haben, was irgendwie Integration oder irgendwie Hilfestellung für Kinder mit, sag ich mal, schwierigen Hintergrund oder irgendwie sowas auch, ne, was wir vorhin gesagt haben, sprachliche... also sprachliche Entwicklung und so, das ist halt ganz wichtig, ist einfach elementar wichtig, um an der Gesellschaft teilnehmen zu können, um Bildung aufzunehmen und so, ne? Und wenn da schon so gescheitert, also es ist ja total gescheitert bei ihm.
Und das ist halt auch die Frage, ne? Hat er eine andere Chance gehabt? Wahrscheinlich nein. Also der Weg war ja bis zum gewissen Punkt wahrscheinlich auch vorgegeben.
Bis zum gewissen Punkt.
Ja, also bis zum gewissen Punkt, nein, ich meine so. Genau, ne? Also manche Möglichkeiten und das, ohne jetzt zu tief zu greifen, aber manche Möglichkeiten bleiben manchen Menschen aus solchen Gründen wie Sprache oder sowas auch verwehrt.
Auf jeden Fall.
Ne? Und das ist halt schwierig.
Aber ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall ein bisschen geändert hat. Aber ich meine, die Geschichte wiederholt sich ja, ne? Also ich meine, 2015 ist ja auch, also das ist, ist ja eine ähnliche Situation, ne? Mauerfall war ja auch ein einschneidendes Erlebnis für Deutschland. Da ist ja viel passiert, da gab es einen Rechtsruck und jetzt haben wir halt auch wieder einen Rechtsruck.
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der Punkt war, wo ich eigentlich das schon gerne thematisiert hätte. Aber weil Tobi, glaube ich, auch von so ein bisschen von Angst, oder eigentlich wir alle so ein bisschen von dieser Angst gesprochen haben, dass man gesagt hat, so, ah, man geht jetzt, man meidet den Platz vielleicht, ne, oder also damals, ne, zu der Zeit, wo die Protagonisten aktiv waren. Und ich frage mich halt manchmal so, heutzutage, glaube ich, kriegen wir das einfach nicht mehr mit, weil wir älter geworden sind und weil wir, wie soll ich sagen, in einem anderen Leben sind und in einem anderen Leben an anderen Plätzen stattfinden oder so. Ne? Aber damals, also ich würde manchmal gerne wissen, ob das für Jungs und Mädels, die jetzt 15, 16 sind, wie das für die so ist. Also fühlen die sich genauso? Also gibt es das, weil du gerade auch gesagt hast, wiederholt sich das auch? Ist es schlimmer geworden? Ist es ein bisschen, ich sag jetzt mal, besser vielleicht geworden? Keine Ahnung, vielleicht werden heutzutage keine Jacken mehr abgezogen. Nee, also diese Bandengeschichte
wiederholt sich, glaube ich, nicht. Also da haben wir eigentlich so festgestellt, während unserer Recherchen, dass es das heute in der Form eigentlich nicht mehr gibt. Also damals gab es ja so quasi ethnisch sortierte Banden.
Ja, das stimmt.
Gibt es jetzt in der Form nicht mehr, dass die sich irgendeinen Namen geben und sagen, wir sind jetzt, keine Ahnung, Italy Boys oder was weiß ich was. Oder Türkisch Power Boys, sowas gibt es nicht mehr.
Das war schon. Ja, ich glaube, es ist halt auch mal eine andere Zeit gewesen, ja. Also, wissen wir auch alle, also ich meine, diese sozialen Unterschiede, sage ich jetzt mal, zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Deutschen jetzt vom, wer sich was leisten konnte, ob sich jemand eine Chevy leisten konnte oder sich irgendwie die neuesten Nike-Sneaker, ganz ehrlich gesagt, das ist ja heutzutage nicht so, ne, dass du jetzt irgendwie dem Kind mit Migrationshintergrund genau direkt ansiehst, der kann sich nichts leisten oder so. Ich würde sagen, da ist schon viel passiert, so, also sag ich jetzt mal, da ist es zum Beispiel eher auch von Bildung ist heutzutage immer noch etwas, was irgendwie schwierig ist. Aber ich meine, da sind wir keine Soziologen, da haben wir auch nicht so einen richtigen Hintergrund, das jetzt irgendwie beantworten zu können. Aber was man schon gesehen hat, was sich auf jeden Fall wiederholt, ist halt sowas wie Soling und so, ne?
Ja.
Das ist halt eher erschreckend. Also, dass dieser Ausländerhass wieder hochkommt, das ist halt total erschreckend. Und da hast du schon Parallelen, ne? Also du hast halt den Mauerfall gehabt und dann irgendwie brennende Asylantenheime und dann hast du 2015 und du hast wieder brennende Asylantenheime und dann denkst du dir so, hey, Moment mal, das hatten wir doch schon mal. Sind wir da nicht irgendwie einen Schritt weitergekommen? Und Leute schreien irgendwie genauso vor Flüchtlingsheim wie damals vor, da hieß es dann Asylantenheim. Also weißt du, was ich meine? Aber es ist das Gleiche und das hat mich total erschreckt. Und da zu sehen, dass sich das wiederholt.
Mhm.
Und das war ja ausschlaggebend für diese Bandenbildung. Also ja. Solingen und so war eine Initialzündung für alle, die sich mit den Menschen aus diesen Asylantenheimen identifiziert haben und gesagt haben, okay, wir gehören nicht zu dieser Gesellschaft dazu, also müssen wir uns formieren, uns einen Namen machen und wir sind wer und kämpfen uns sozusagen und geben uns irgendwie eine Stellung in dieser Gesellschaft. Und wenn es auch durch was Negatives ist oder irgendwie sowas, aber wir kämpfen hier, ne? Und das finde ich total erschreckend, dass das nochmal irgendwie in diesem Land tatsächlich passieren kann. Das ist für mich so völlig so, oh mein Gott.
Ich habe eine Frage für euch vom Siggi, beziehungsweise sind es glaube ich sogar fast zwei.
Gute Stevie, der Siggi hier, gell? Ich habe euch sagen wollen, du hast doch heute Abend die beiden Mädels da, die den Arne Film da gedreht haben, gell? den Tockert oder wie der hieß. Ich habe mir den immer angeguckt und ist echt beeindruckend hier. Ich meine, hier war ja echt was los damals, gell? Was ich sagen wollte hier, vielleicht kannst du die nochmal fragen. Da ist so ein Typ in dem Video, in dem Film, der hat da so schwarze Bomberjacke an, hier mit so einem Smiley-Aufkleber an der Seite, am Ärmel. Ich glaube, die hat er mir damals geklaut, du. Ich war in Bonnheim unterwegs, da haben sie mir die Jacke abgenommen. Und ich weiß ganz genau, da bin ich damals im Stadionbad am Zaun hängen geblieben und da hat meine Mutter mir damals da so ein Smiley drauf gemacht. Es war jetzt nicht cool, aber es war halt zumindest war das Loch weg, weißt du? Vielleicht fragst du die Mädels mal, ob sie den noch mal kennen oder ob sie die Nummer haben von dem. Aber ja, ist eher unwahrscheinlich. Aber was du sie auch noch mal fragen könntest, wie das damals war. Ich meine, wenn du so in der Bandenmilieu eintrittst, weißt du, und da so Fragen stellst und da so Film machen willst, ob sie da so Schwierigkeiten gehabt haben, so, dass die Leute da, weißt du, ob sie bedroht haben oder so, weißt du, kannst du mal fragen. Also, das Siggi.
Wir haben ja vorhin tatsächlich schon drüber gesprochen. Ihr habt ja erklärt, dass es sehr lang gedauert hat und gar nicht immer einfach war und auch dieses Vertrauen von den Protagonisten zu bekommen, um genau die Sachen zu filmen, die ihr dann am Ende gefilmt habt vielleicht. Hat ja einmal eine gewisse Zeit gedauert, habt ihr ja vorhin schon gesagt. Plus, es war ja auch nicht immer einfach. Aber, ich glaube, Sigi meinte mit gefährlich, ja, dass man sich da schon, oder ihr seid ja relativ, ich sage es einfach mal, blauäugig in das Projekt gestartet.
Also, was man schon sagen kann jetzt zu diesem gefährlich, ohne dass wir jetzt viel verraten, ist, dass, und das deutet Kerem ja schon an, dass ihm die Vergangenheit bis heute einholt. Und da gibt es schon Momente, die ihn bis heute einholen. Und da haben wir schon einiges mitbekommen. Und das war jetzt für uns schon auch jetzt nicht gefährlich. Aber es war schon ein Einblick in gewisse Welten, die wir, wo man schon Respekt vor hatte, sag ich jetzt mal.
Einmal Respekt vor und was, um auch nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, praktisch plötzlich mit Leuten gedreht zum Beispiel, vor denen ihr theoretisch, als ihr, weiß ich nicht, oder als wir 14, 15, 16 waren, theoretisch Angst gehabt hätten. Und damals hätte ja nie jemand darüber nachgedacht, mit denen ein Interview zu machen oder sonst was. So, ja. Ne? Und ihr habt ja dann schon so ein ich weiß nicht sagen, über den Schatten gesprungen, aber ihr seid ja schon in was eingetaucht, wo ihr vielleicht euch vorher auch nicht aufgehalten hättet. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben quasi schon eine andere Welt besucht, aber es ist nicht so, dass ich jetzt einen von unseren Protagonisten als irgendwie angsteinflößend empfinden würde.
Nee, so. Heutzutage auf jeden Fall nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht mehr. Ja.
Also das haben wir ja vorhin auch betont. Also,
uns ist eigentlich waren die sehr, sehr offen uns gegenüber und sehr freundlich, auch wie wir halt in der Türkei aufgenommen worden sind. Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist was wo wir uns halt wahnsinnig ähnlich sind, dass Cornelia und ich grundsätzlich ein wahnsinniges Interesse halt an Menschen haben. Und egal jetzt, ob das jetzt irgendwie Leute sind, die uns nahestehen und die einfach faszinierende Lebensumstände haben oder so, das fasziniert uns einfach. Also wir reisen auch viel.
Ja, aber das spiegeln die halt auch zurück. Ne? Also
genau.
Es ist kein oberflächliches Interesse. Das haben sie, glaube ich, alle irgendwie gemerkt und sich dann eben auch in der Weise halt öffnen können, ne? Uns gegenüber.
Ja, da würde ich vielleicht Sigis Frage nochmal ein bisschen erweitern, weil auch dieses, haben wir kurz in der Pause nochmal drüber gesprochen gehabt, vielleicht nochmal dieses, was ich mir sehr schwierig vorstelle, ist diese Grenze zu ziehen zwischen
Freundschaft
oder beziehungsweise Mensch sein und praktisch Dokumentarfilmer zu sein. Vielleicht nochmal, wie schwierig ist euch das gefallen?
Ja, es ist schon gar nicht so leicht, weil man erfährt natürlich sehr viel Privates. Und
man baut ja schon auch Bindungen dann irgendwie auf.
Man baut Bindungen auf, genau. Und man will auch in gewissen Sachen helfen und so. Und dann muss man dann halt irgendwie auch immer mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen, weil man will natürlich auch eine gewisse Objektivität irgendwie an den Tag legen. Also wir behaupten nicht, dass der Film objektiv ist, so, ne? Das muss er auch irgendwie nicht, aber trotzdem muss man immer wieder, finde ich, bei so langen Dreharbeiten dann auch immer mal wieder so kurz ein bisschen Abstand nehmen. und dann kurz so ein bisschen das sacken lassen.
Also es ist ja zum Beispiel auch für unsere Protagonisten, also ich kann mir schon vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich auch sehr schmeichelhaft, ja, wenn man vor 20 Jahren irgendwie eine gute Zeit hatte und jemand war, dass es dann gekippt ist und es in eine andere Richtung sich entwickelt hat, ist eine andere Geschichte, aber das natürlich fühlten die sich auch geschmeichelt oder Hakan fühlt sich natürlich auch geschmeichelt, wenn wir ankommen und nach 20 Jahren, nachdem er in Frankfurt gelebt hat, interessieren wir uns so stark für ihn, ja, oder für alle drei.
Also bei Hakan ist es zum Beispiel halt auch, ne, also du stehst vor diesem Haus und denkst dir halt, okay, wir müssen jetzt hier eine Fundraising-Aktion machen und dann bauen wir dieses Haus für ihn und so, ne? Und so einfach ist es halt auch nicht. Also so, ne, es ist ja dann nicht einfach getan mit, okay, wir geben jetzt hier was weiß ich für viel Geld und dann baut er das Haus und so, ne? Und da ist dann halt auch immer zu gucken, okay, also klar, helfen wir auch gerne mal oder bringen irgendwas mit oder, ne? Aber wo zieht man da die Grenze? Und das ist dann schon...
Ja, auch es ist ja eine ziemlich lange Zeit gewesen, diese 5 Jahre, die wir insgesamt gedreht haben. Und dann ist halt ein Film auch irgendwann mal zu Ende. Die Dreharbeiten sind halt irgendwann mal zu Ende und man muss sich so wieder verabschieden ins normale Leben. Das heißt nicht, dass man nicht mehr Kontakt hat oder Kontakt hält oder so, aber irgendwann muss man so zurück ins normale Leben.
Ja, so eine kleine Reise, die halt zu Ende geht.
Genau, es ist eine Reise.
Ja. Ja, ja.
Ich wollte fragen, weil das jetzt gerade passt. Habt ihr also noch Kontakt zu den dreien?
Also zu Kerem haben wir Kontakt. Also ich habe ihn letztens mal geschrieben und gefragt, ob alles gut ist und so. Und die sozialen Medien machen es natürlich auch ein bisschen einfach. Man hat dann immer mal wieder tatsächlich zu Hakan und Dönnes, weil die tatsächlich auch keine sozialen Medien nutzen.
Da ist ja der Kontakt jetzt so ein bisschen...
Genau, also wir haben immer mal wieder angerufen, also besonders auch bei Hakan und so und immer mal wieder erkundigt und so, aber dann irgendwann flacht das auch ab. Also man kann das dann auch nicht ewig irgendwie beibehalten. Also wir sind ja, also nee, ich nicht, weil ich damals schwanger war. Aber Cornelia ist dann auch in die Türkei geflogen und hat den Film gezeigt. Das war uns dann schon auch wichtig, ne? Also dass wir ihnen tatsächlich den Film zeigen und das wird es auch ein bisschen besonders gestalten und so und mit dem Kulturamt dort.
Ja, das war irgendwie eine recht skurrile Aktion, weil wir mussten tatsächlich dann das lokale Kulturministerium um Erlaubnis fragen, dass wir diesen Film da zeigen dürfen. Also es ist fast schon so ein bisschen wie Zensur.
Wo habt ihr den da gezeigt, wenn ich fragen darf? Wo habt ihr den da gezeigt?
Ja, in eben so einem Kino.
Ah, in einem Kino halt, tatsächlich.
Ja, genau.
Cool.
In einem Kino in Irde, genau.
Krass.
Ja.
Genau, also das war uns schon auch wichtig. Also wir... Dass auch wenn man das dann sehen, irgendwie ausklingen lässt, ist, ne? Aber wir wollten dann natürlich nicht einfach so, okay, Film fertig, oh, und tschüss.
Ja, aber das ist ja für euch ist die eine Seite, aber für die anderen drei es muss ja auch eine gewisse Art von Schlussstrich.
Ja, für Kerem gibt es eigentlich immer noch keinen Schlussstrich, weil er halt wirklich bis jetzt in Schulen unterwegs ist, mit dem Film.
Mhm.
Also für ihn ist es wie so eine Lebensaufgabe, also nicht eine Lebensaufgabe für den Rest des Lebens, aber momentan ist das für ihn eine Aufgabe und irgendwie cool so, ja.
Auf jeden Fall, aber ich finde, das ist schon der nächste Schritt. Also ich finde, dass der Film fertig ist, ist erstmal so dieses begleitende Leben oder das Leben begleitende ist fertig.
Ja.
So dieses wirklich eng ja teilweise das Leben begleiten und dass die dann den Film, dass dann der Film gezeigt wird und zu sagen so, das haben wir gemacht und das war der Grund auch, ne, so ein bisschen aus zurückgehen, sagen so, das wollten wir erreichen und das haben wir gemacht und dabei seid ihr mit dabei gewesen und dass man halt für die sagt, okay, und am Morgen komme ich nicht mehr, zum Beispiel jetzt nur mal bei Kerem jetzt mit dem nächsten Schritt mit dem Film zu sagen, okay, ich habe dadurch so eine Aufgabe bekommen und ich begleite das weiter und der ist jetzt nicht mit dem Film zu Ende, sondern ich möchte halt auch noch die Message weitergeben und so weiter. Das ist ja eigentlich das Beste, was passieren kann. So.
Ja. Also das finden wir auch total super. Mhm. Also dass das...
Wenn ich fragen darf, mit den anderen beiden, hat sich da noch irgendwas entwickelt oder das geht so weiter? Das Haus auch nicht angefangen weiterzubauen?
Ich glaube ehrlich gesagt, das Haus ist immer noch nicht fertig.
also in den Jahren, und wir waren da ja echt lange, hat sich nichts getan. Ja, deswegen kann ich mir jetzt ziemlich vorstellen, dass da auf einmal was passiert ist. Ja. Ja.
Ich habe jetzt noch eine richtig das hätte schon auch fast eine Sigi-Frage sein können, ohne die Fragen von Sigi jetzt hier schmälern zu wollen. Aber könnt ihr noch, da ihr ja teilweise das Handwerk beherrscht und wisst, wie es funktioniert, noch objektiv, ich sage es einfach mal, Fernseh gucken oder Filme schauen?
Nee. Nee, also ich habe ja auch Fernsehen jahrelang gemacht. Also Fernsehen gucken ist für mich total schwierig. Also
ich kann so ein bisschen von meiner Seite, für mich, ich muss zugeben, dadurch, dass ich Musik mache und Musik gemacht habe, höre ich halt auch vielleicht, will ich nicht sagen, vieles mit anderen Ohren, aber da ich weiß, wie was oder wie manche Sachen funktionieren.
Aber auch mit einer Faszination, also es gibt ja auch Sachen, die mich total faszinieren, wo ich mir denke, krass, wie haben die das gemacht? Mhm. So, ne? Also die Frage stelle ich mich schon auch öfter. Also besonders, wenn dann irgendwie sehr gute Sachen mal rauskommen und so, und dann ich so denke, oh Mist.
Aber das hätte ich jetzt total, ich oder nicht, dass man jetzt nicht mehr Fernsehen gucken
nee,
kann.
Nee, aber man
nicht mehr Filme gucken kann, das ist nie. Also ich kann auch.
Ja, das stimmt.
Ich kann auch schon,
du hast
Schrott
schon recht.
Gucken.
Ja, ich kann auch gerne Schrott gucken.
Also
guckt man auch. Aber kann man auch kann halt, gucken, also zum Beispiel, ich gucke schon auch gerne mal echt so Sachen einfach zum Hirn abschalten und so. Und
ich glaube eher beim Dokumentarfilm ist es so, dass man dann so genauer hinguckt und überlegt,
ja, genau,
und
so vergleicht. Weil es halt euer Genre ist, sag ich mal so.
Weil es
das
Genre ist, ja. Genau. Ich glaube, so andere Sachen, die gucke ich mir einfach so, das ist mir egal.
Ja, also, genau, also Spielfilm, ja, da, weil das auch nicht unser Ding ist. Das
ja, nicht, ich meine
jetzt auch. So, es ist auch eher tatsächlich Dokumentarfilm und dahinter,
nee, Dokumentarfilm, man dahinter fragt man viel, wenn man immer so denkt, so, was ist die Vorgeschichte, was haben die alles recherchiert, wie ist die Aufnahme zustande gekommen und wie haben die das jetzt, haben die das irgendwie inszeniert oder jetzt doch nicht,
ja,
oder
genau
so, ne?
Also
dahinter
fragt, ja, aber ich will,
noch krasser finde ich das bei Tierfilmen, wenn ich das
kurz. Ich finde,
aber da ist total viel gefaked übrigens, ne?
Ja, ja. Das also kann ich mir richtig, auch nicht anders vorstellen,
ja, bei manchen Sachen.
Oder also im Studio,
ja,
oder keine
aber
Ahnung.
Aber so bei Reality-Sachen, ich oute mich, ich gucke, das darf man echt nicht laut sagen.
Das durch sagen, ich oute mich auch.
Er auch, und ja, die sind öfter Leute, die sich.
Also eine, ich, ein Fan hat mir.
Ich bin, ja, und da ist es zum Beispiel schon so, dass man dann halt so weiß und auch sieht, welche Sachen halt, sag ich jetzt mal, auch wenn es nicht gescriptet ist, sag ich mal, also so provoziert werden, sag ich jetzt mal. Und das nervt halt. Also bei manchen Sachen finde ich es so ganz cool und bei manchen Sachen denke ich mir so, oh, ihr betreibt halt komplett, ne? Also so, dann so. Und da, ja. Weil man halt einfach schon auch weiß, wie das dann hinter der Kamera gemacht wird und so.
Ja, das ist so, ich habe auch manchmal das, also mir ist es zum Beispiel aufgefallen bei dem Film. Hast du ihn mir empfohlen oder ich in dir? Mit den hier, die zwei Jungs, die da am Fahrrad fahren und von. Nee, ich habe ihn dir, glaube ich, empfohlen, oder?
Ach so, dieses.
Das heißt empfohlen, aber.
Von Berlin nach Peking?
Ja, ne? Ich habe ihn zuerst geguckt und gesagt, hier, guck dir den mal an, dann nee, hast du mir doch. Nee?
Umgekehrt.
Umgekehrt, sorry, okay. Auf jeden Fall habe ich da halt auch manchmal gedacht, so.
Ein Dokumentarfilm?
Ja, ist ein Dokumentarfilm. Und klar gibt's Schnittbilder, ne? Also. Wobei man da auch sagen muss, der ist ja ein bisschen anders gedreht, gefühlt, weil die halt.
Das sind zwei Jungs und die haben selber gedreht.
Die haben selber gefilmt.
Ja, aber bei diesen Sachen, da gibt es auch so eins, das heißt, glaube ich, Weit oder so. Und das ist so ein Pärchen,
die
um die Welt. Gell? Und das kann ich zum Beispiel, wie Conny, wahrscheinlich auch nicht gucken, weil du dann immer denkst, wie, der ist jetzt da hochgelaufen,
genau,
hat die Kamera dahin
gestellt,
dann laufen die da lang, da müssen die Kamera
wieder runter. Wie lange haben die denn da unten gewartet, bis der wieder unten war und so, ne? Oder wo haben die sich denn
ja, genau, das ist, das
dann kommen
halt.
Die halt sofort zur Frage, wie haben die denn diese Logistik gemacht, wie viele Leute waren da denn noch
und das,
mit
genau, und
so?
Und guck mal, ihr stellt euch jetzt noch viel mehr Fragen. Bei mir ist es schon so, dass ich so ein bisschen weiß, dass da manche Sachen, also ich meine, ich habe ja auch Musikvideos, also ich war Teil von, wie sagt man, vor der Kamera bei Musikvideodrehs und da weiß ich auch, das sieht am Ende, geht es 3 Minuten und sieht super aus, aber wie
ja,
viel
ja,
Zeit dahinter steckt und auch bei dem Film war das halt manchmal so, dass du die zwei Jungs so vorbeiradeln siehst.
Ja, das ist auch so Borders, geil, ne?
Biking Borders heißt der, genau.
Ja, dann denkst du ja auch so, okay, da haben wir die Kamera dahingestellt.
Ja, klar,
haben
die so, Kamera dahingestellt.
Ja, natürlich muss
Bilder,
ja so sein.
Was für Bilder, die sind durch schon hier.
Die sind schon super, ja.
Mit einem riesen Berg und die fahren halt beide so eine einsame Straße lang, aber du weißt, die Kamera steht einfach 200, 500 Meter weg. Und dann.
Genau, die hat auf jeden Fall da ja mal hingebracht. Und ich glaube, wenn man halt ganz normal, ich sag, wenn man wirklich einfach nur Konsument ist, sage ich jetzt einfach mal. Ich würde mir manchmal gerne diese Gedanken nicht machen, weil ich bin dann auch schon so bescheuert, dass ich dann sitze. Genau diese Frage. Ich sitze dann da so und gucke mir das an. Und statt wie der Tobi jetzt zu sagen, boah, was für ein geiles Bild, sage ich dann so, krass, da dann ist der eine da jetzt ja 700 Meter mitten in, keine Ahnung, in den Dschungel gelaufen, hat da seine Kamera hingestellt, dann haben sie gesagt, so, jetzt fahren wir hier dreimal vorbei, damit es gut aussieht und dann holen wir die Kamera wieder und fahren dann erst weiter.
Das glaube ich nicht, dass sie dreimal gefahren sind.
Nein,
ich
wahrscheinlich
glaub, dann
haben
sie nicht. Sie Bilder gehabt und haben es dann auch
zusammen. Kann auch sein, aber das ist so.
Die Story ist kurz: die fahren, also zwei Freunde fahren von Berlin nach Peking, um Geld zu sammeln für eine Schule in Guatemala, glaube ich.
Ja, ich glaube.
Weil sie von Berlin nicht nach Guatemala fahren können, haben sich die längste Strecke, sind 15.000, 17.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und dann mittlerweile bauen sie, glaube ich, die fünfte Schule.
Ja.
Auf jeden Fall geht es danach auch weiter. Aber geiler Film. Nur da habe ich mir auch manchmal gefragt, weil die sind nur zu zweit, die hatten keine Kamera.
Genau, ja, aber immer. Bei weit waren die auch nur, oder? Ja. Hatten die da Leute?
Ich glaube, die waren auch nur zu zweit.
Und dann zu dritt.
Es gibt ja viele so. Ich habe auch einen Film gesehen, da sind die einfach nur gewandert. Der lief sogar bei uns in Kronberg in einem kleinen Kino. Da sind die, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die haben auf jeden Fall sich beim Wandern gefilmt und die sind komplett in Portugal an der Küste. Also die haben keine Wanderwege genommen, sondern die haben wirklich versucht, als würde man krass am Strand entlang spazieren. Ja, okay. Und wenn es da nicht geht, klar muss man dann so ein bisschen klettern um die Klippen rum oder so, aber man versucht so da entlang zu laufen. Und da war es halt auch manchmal so, dass dann halt die Kamera irgendwo stand, man sieht sie so schön vorbeilaufen, das sieht super cool aus. Dann habe ich auch gedacht, krass, die sind jetzt echt da kurz. Also ist einer auf den Berg geklettert, hat die Kamera da oben hingestellt, damit sie dieses eine geile Bild machen können.
Mir reicht das Gruppenfoto mit Selbstauslöser, wenn ich da mal hinrennen muss, das reicht mir
schon. Das ist schon schwierig genug, ja. Wir haben noch einen kleinen letzten Anschlag auf euch vor. Geht's ganz kurz ein bisschen um Musik. Damit überfallen wir unsere Gäste immer so ein bisschen. Und das, eigentlich ist es wichtig, jetzt spontan zu reagieren. Und zwar haben wir eine Jukebox in Sigis Bar, die in Form einer Spotify-Playliste auch für die Zuhörer hörbar ist.
I've got the power.
Ah, ja, von Snap. Das nochmal wünschen wir uns jetzt.
Also siehst du, wir wissen schon, worum es geht. Sehr gut. Genau, ihr dürft nämlich Lieder in diese Jukebox quasi reinpacken, damit auch andere die Barbesucher die dann hören können. I've got the power ist es, ja, genau.
Das ist unser 90er.
Warum?
Ja, das ist ja der Namengeber für die Turkish Powerboys gewesen.
Ach ja.
Ach,
ja.
Okay.
Wir hatten sogar überlegt, ob wir, weil die kommt ja aus Offenbach, ob wir die irgendwie kontaktieren. Und das hatten wir tatsächlich überlegt, ob wir die Musikrechte für den Song kriegen.
Ach, um den dann auch zu nutzen für einen Film.
Ich hatte das auf Doppel-MC Musikkassette. Ja, Hits 90.
Ja, genau, Hits 90.
Snap. Da war noch sogar ein zweites Snap-Lied drauf.
Everybody Dance Now.
Nein, the Cult of Snap.
Achso, ja, ja.
Nee, Everybody Dance Now.
Ach, das ist gar nicht, das stimmt, das ist was anderes.
Everybody Dance Now ist CNC Music Factory.
Ja, CNC Music Factory.
Das mache ich drauf.
Du hast vollkommen recht.
Ja.
Ich schäme mich.
Wenn wir schon in den 90ern sind und hier I've Got the Power, dann mache ich.
Das kann sehr peinlich werden.
Das ist nicht schlimm. Mir reicht der eine heute.
Ich sag dir ganz ehrlich, heute mit diesem Thema war ich mit Musik gar nicht im Kopf. Da.
Das ist ja die Überraschung.
Dann nehme ich
zum Ende.
The Cult of Snap.
Das ist so leicht.
Weil da hast du I Got the Power gehört und wenn du die Kassette dann umgedreht hast, dann kam direkt das andere Lied.
Ja, okay, klar.
Das, geil. Das weiß ich noch.
Das war bei einer Single-Kassette so.
Okay, dann wisst ihr jetzt, was ihr spielen müsst. Aber ich kann immerhin angeben, wenn ich jetzt mal angeben darf.
Ja, klar.
Meine erste Kassette, die ich gekauft habe, war tatsächlich, und I swear it's true, Arrested Development. Gut, oder?
Ja.
Mann, bist du schlau.
Ich weiß.
Also
weißt du, auch in der Music Hall.
Als Kind so
ich war auch schon sophisticated als Kind.
Hast du denn noch einen Song?
Ich hab, glaube ich, Rucksack.
Nee, ich würde auch I've Got the Power nehmen.
Dann nehmt ihr den gemeinsam?
Ja, genau.
Ja, cool.
Super. Okay, aber das siehst du, da haben wir sogar noch was geklärt.
Fand ich gut. Ja, stimmt. Das hätte ich auch nicht gewusst. Das ist quasi der Namensgeb-Song für die Turkish Powerboys war. Habt ihr noch andere, weil ich wurde ja auch ein bisschen konfrontiert mit als Leute gehört haben, dass ihr kommt. Die Jungs, die Protagonisten, die bei euch im Film sind, sind bei den Turkish Powerboys gewesen.
Es ist ein bisschen kompliziert gewesen. Also
ich glaube, der Kerem war eigentlich eine Generation älter, oder?
Ja, genau. Also der war wie so...
Der war so der große Bruder.
Ah, okay.
War wie so, genau. Mhm. Also auf der war schon so ein bisschen zu
bald. Und der Dönmes war bei Russboys.
Russboys. Und der Hakan war aber bei den Turkish Powerboys.
Okay. Es gab ja noch viel mehr, ne?
Ja.
Das wäre so meine letzte Frage nochmal. Habt ihr, mit Sicherheit, ihr habt ja versucht auch mehrere...
Ja.
Ihr seid bei diesen drei Protagonisten am Ende gelandet.
Ja, genau.
Ne? Aber ihr habt wesentlich mehr recherchiert und wesentlich mehr Leute auch getroffen. getroffen, gesucht, wie auch immer man es nennen
also
mag.
Also wesentlich aber mehr ist jetzt ein bisschen.
Aber wir haben schon noch ein paar zur Auswahl gehabt.
Und wir hätten auch gerne zum Beispiel noch eine andere Person, um eine ganz, ganz, ganz andere Storyline zu haben. Mhm. Und es gab aber viele, die einfach das nicht nochmal aufwärmen
also wollten. Also die wollten das Fass ihrer Vergangenheit nicht nochmal aufmachen und haben auch Kinder und wollten dann irgendwie nicht, dass ihre Kinder am Ende in einem Film irgendwas hören, was sie früher gemacht haben. Ne?
Ja, genau. Also das war eigentlich immer der Hauptgrund. Oder es gab Leute, die bis heute sozusagen noch, sag ich mal, nicht so koschere Sachen machen und natürlich dann auch nicht darüber reden wollen. Und genau, also da gab es verschiedene Gründe, warum dann und ja.
Cool. Also ich würde abschließend sagen, schaut euch diesen Film an. Wir haben es ja schon gemacht als Hausaufgabe. wollt ihr noch was sagen?
Danke, dass wir hier sein durften.
Ja, gerne.
Danke für die Einladung.
Und ich habe gehört, der Film wird aber demnächst irgendwie gezeigt.
Stimmt, in das Kassel, war noch wichtig. Ja.
Jetzt müsste ich wissen, wann, ne?
Ich glaube, das war der 19.9.
Hast du nicht gesagt 19.9.?
Ja, 19.9.
Hast du mir mal gesagt, genau.
Ja, in Kassel. Wir können auf dem hessischen Dokumentarfilmtag.
Bali Kino am 19.9. Können wir das so, können wir das einloggen?
Das können wir einloggen.
Super. Dann, aber könnte man da als ganz normaler Kino, da kann man hin, als ganz normaler Kinobesucher? Das ist jetzt nicht irgendwie für Dokumentarfilme, sondern
für alle,
Cool.
Gut, ansonsten gibt es den Film
online zu sehen.
Online. Auf der Seite Tocker-Film gibt es einen Link auf jeden Fall zu Vimeo. Ja. Genau. Habe ich schon geguckt zumindest.
Ja.
Und dann gibt es aber auch noch Film Friend. Also, kann ich gerne Werbung für machen, weil ich es total toll finde. Alle, die eine Büchereikarte, eine Stadtbüchereikarte haben, die können bei Film Friend den ganzen Filmkatalog kostenlos sich angucken. Und da gibt es ganz tolle Filme. Arthouse-Filme, aber auch auf mich andere Filme. Und Tockert ist da auch zu finden.
Ich hatte mal
kostenlos
so ein,
quasi.
Ich hatte mal so einen Büchereiausweis. Da haben die immer mit so einem Stift über so einen Barcode gestrichen.
Ja, das stimmt. Das ist aber heutzutage nicht mehr so.
Nicht.
Stimmt,
kann
jetzt wo du es sagst.
Ja, und der war aber irgendwann, weil der in meinem Portemonnaie immer drin war, und den habe ich immer geknickt. Und immer war der so geknickt, dass der Stift den Barcode nicht mehr erkannt hat. Konnte ich keine Bücher mehr leihen.
Nur in der Schulbibliothek.
Ja. Aber gut, dann hat man ja einige Wege, den Film zu schauen.
Genau.
Wir sehr, sehr empfehlenswert.
Wir verlinken das auch alles nochmal.
Ja, genau. Wir werden das, die Webseite werden wir verlinken auf jeden Fall, dass das jeder findet. Ja, dann übergebe ich an der Stelle an dich, Tobi. Ich weiß, du bist immer so ein bisschen, du zitterst schon 10 Minuten, bevor ich dir sage, dass du die letzten Worte hast, aber...
Ja, wer sich das ausgedacht hat.
Ich? Sie gehören dir.
Ja. Ja. Heute... war ein sehr interessantes Thema bezüglich des Films, aber wie man vielleicht auch gemerkt hat, für mich persönlich auch ein emotionales Gespräch. Deshalb sage ich mal so, es lohnt sich ab und zu mal auch in die Vergangenheit zu gucken und sich mit Dingen auseinanderzusetzen, um vielleicht sich selber besser zu verstehen oder vielleicht auch Dinge zu verstehen, die man früher gemacht hat, um heute einen Schritt weiter zu kommen. Das wäre mein letztes Wort für heute.
Das hast du wie immer schön gesagt. Tschüss. Wollt ihr noch Tschüss sagen?
Tschüss, danke.
Tschüss.
Gutes TV, das Sigi hier nochmal, gell? Hier, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Ich habe mich mal mit den beiden Mädels, da habe ich mich schon mal unterhalten. Am Ende, als sie schon weg wart. Und ich hab da auch mal gefragt, wenn sie nochmal so einen Gangsterfilm oder so drehen, weißt du, vielleicht kann ich da mitmachen oder so. Ich kann da schon den Pacino machen oder De Niro oder, ja, wer war das? Kann ich da schon so, weißt du, wie bei dem einen Film, bei dem Scarface, wo der eine so durchgedreht ist am Ende. Das kann ich auch machen, weißt du, wenn ich so ein T-Shirt anziehe, mit der Sigi Spa, bisschen Werbung hier für den Instagram, mit der Birche, mit der Frikadelche drauf und so. Da könntest du auch mal mitspielen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ernst genommen habe, aber auf jeden Fall waren es nicht die Mädels, gell? Also, ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Komm gut heim. Der Sigi.